Ja, meine Lieben, also bei mir ist 2026, glaube bei euch auch. Und ganz ehrlich, es heißt ja immer frohes Neues oder einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, mag sein, gerutscht sind wir lustig und gut vielleicht. Aber angekommen sind wir ja in einem schlimmeren Jahr als 2025 war. Also das ist ja jetzt am Anfang schon ganz klar. Ja, nichts ist so schlimm, wenn man drüber redet und deswegen reden wir heute und deswegen bitte ich euch nochmal, wie es auch schon 2025 war, bitte einmal diesen Space retweeten, weil auch Elons Technik ist immer noch nicht besser geworden. Deswegen wäre es super gut, wenn ihr das einmal tun könntet, den Space retweeten, damit auch die daran teilnehmen können, die es jetzt vielleicht noch nicht geblickt haben. Liebe Zinta, du hast ja diesmal extra einen Countdown bekommen, habe ich gesehen, weil du schon ganz hibbelig bist. Und die Zinta ist scheinbar ein bisschen gestört, weil die sagt zu meiner Schrebbelstimme, glockenklare Stimme von Pummel, hat sie vermisst. So lange ist es ja noch gar nicht her, wo wir noch einen Space gemacht haben. Ja, Moni, du mit deinem fiesen Lachen und ich mit meiner Schrebbelstimme und wir machen weiter 2026. Heute mit Nico Lange und nächste Woche mit André Melnik. Der natürlich kontrovers ist, das ist mir schon klar. Ich mag ihn genau aus dem Grund, weil er frei heraus sagt, was er denkt. Und sowas, da komme ich mit klar. Auch wenn es mal unangenehm wird. Ja, und heute haben wir Nico Lange und ich glaube, wir haben auch eine ganze Menge Fragen, weil irgendwie scheint ja die ganze Welt verrückt geworden zu sein. Also ich kriege zumindest einige Sachen nicht mehr ganz aufgeribbelt, was das alles werden soll und was das alles sein soll. Man kann eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Und dementsprechend hoffe ich, dass der Nico uns heute ein paar Antworten liefern wird. Ich glaube, der ist aber mitunter genauso angefressen, sag ich mal, ganz nett, wie wir es sind, weil ich möchte langsam wirklich verzweifeln an diesen Menschen, die da angeblich Weltpolitik betreiben. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so nennen kann und ob die alle wirklich dahin gehören, wo sie sich gerade befinden. Also einige von denen sollten vielleicht noch mal in die Vorschule, um da gewisse Sachen noch mal zu lernen, die eigentlich jeder normale Mensch wissen sollte. Ja, das dazu. Nebenher muss ich leider sagen, macht mir dieser Space mittlerweile nebenher noch ein bisschen mehr Stress als Freude. Ist ein bisschen anstrengend im Moment, aber wir warten mal ab. Noch ist der Nico nicht da. Zur Not müssen wir dann alle miteinander singen oder wir basteln ein paar Fensterspiele, man weiß es nicht. Aber wir haben ja auch noch nicht ganz 6 Uhr. Also da wäre jetzt auch ein bisschen zu viel, wenn man jetzt schon schimpfen würde. Vielleicht macht er sich noch hübsch. Nee, Moni, jetzt bist du mal nicht dran. Wir warten jetzt mal aufs Christkind. Ach nee, auf den Nico. Und dann darfst du gleich auch quatschen. Oder du bist wieder zufällig an die Taste gekommen. Das hatten wir ja auch schon. Weil jetzt wollte ich gleich erstmal mit dem Nico anfangen. Und da darfst du mir auch gar nicht böse sein. So. Der Mario wollte ja beim letzten Mal schon nicht singen. Ich glaube, ich kriege ihn auch heute nicht dazu. Wir gucken mal hier durch. Wen haben wir denn da? Der Winnie ist da und die Tinta ist da. Raik ist da. Kerstin, hi Kerstin. Mein Lieblings-Uru ist da. Die Annegret ist da. Renate, Anatoli ist auch da. Und ihr anderen seid natürlich auch alle da. Und ich bin da und der Nico ist noch nicht da. Einfach mal, um dran zu erinnern, wer mir immer noch fehlt, ist Andreas Streich. Der hat ja damals seinen Account gelöscht, leider. Also den vermisse ich tatsächlich. Der war ja zwischendurch auch wirklich gut informiert. Na, gucken wir mal hier. Nachtigall schreibt, hallo an alle und trotz allem ein gutes neues Jahr. Hoffnung auf Besserung nicht aufgeben, auch wenn schwer fällt. Moin aus der Küche, sagt die Kerstin. So. Ja, einfach um denn dann noch ein bisschen Zeit totzuschlagen. Also wir machen das, wie wir das immer machen, wenn Gäste da sind. Erstmal jeder nur eine Frage. Bitte seid auch so fair den anderen gegenüber und nicht, wenn ihr dann drankommt, doch drei Fragen stellen. Also es geht leider nicht anders, weil alle anderen wollen natürlich auch ihre Frage stellen. Und sollte sich das dann rauskristallisieren, dass wir noch Zeit haben, dann kann natürlich jeder noch eine hinterher schießen. Aber so fair muss man schon sein, weil ich glaube, alle haben Bock, Nico eine Frage zu stellen. Oder die meisten zumindest. Und dann muss man so fair sein, dass man sagt, okay, erstmal jeder eine, bis wir einmal so rundum sind. Und dann gucken wir mal, wenn dann noch Zeit ist, dann machen wir das so. Weil Nico die Fragen ja eigentlich auch immer sehr ausführlich beantwortet. Und da wäre es nicht okay. So, und schon sind meine Co-Hosts gefragt. Ich habe eine Sprechanfrage und ich weiß nicht, wer es ist. Hoffe jetzt nicht, dass es der Nico ist. Oh, hoffentlich funktioniert das. Wo ist er denn jetzt hin?
Hallöchen.
Ach, da ist er. Ich, Nico, ich sehe dich zwar nicht, aber ich spreche trotzdem mit dir. So, ja, da ist er da.
Ich war kein Sprecher, aber jetzt bin ich Sprecher.
Jetzt sehe ich dich auch. Ja, also, der erste Space im neuen Jahr und wir werden wach in einer Zeit, wo keiner mehr Bescheid weiß. Ich hoffe, du hast so einigermaßen den roten Faden dabei. Nico, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Diesmal haben wir ja weit ins Vorne geplant. Und ja, ich glaube, vorstellen brauchst du dich gar nicht mehr. Aber du kannst trotzdem die Eröffnung haben, einfach mit dem, was dir am meisten auf der Seele brennt, würde ich mal sagen. Weil es ist so viel, ich wusste gar nicht, was ich dich jetzt erstmal fragen soll.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir das wieder machen. Und es hat sich herausgestellt, wenn man das langfristig plant, klappt das sogar ganz gut. Was wir nicht wussten bei der Terminvereinbarung ist, was alles so passieren würde direkt vor diesem Space. Deswegen gibt es wahrscheinlich unheimlich viel, über das man sprechen könnte gerade. Da ist mein Vorschlag, da reagiere ich einfach auf Fragen und das, was euch interessiert, dazu versuche ich was zu sagen. Ich konzentriere mich mal am Anfang einfach ein bisschen auf das, was wirklich in der Ukraine passiert. Ist ja gerade sozusagen großes Thema Venezuela, Grönland und so weiter. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn wir hier jetzt im Ukraine-Space mal auf die Ukraine gucken. Und ich würde mal drei Themen rausnehmen, zu denen ich aktuell etwas sagen kann und will. Und dann können wir ja sehen, wohin uns das führt hier in der Diskussion. Das erste ist das Treffen heute in Paris. Also ein Gipfel der sogenannten Koalition der Willigen, wo ich heute früh geschrieben habe, dass mir überhaupt gar nicht mehr klar ist, wozu die eigentlich willig sind, und warum die sich so nennen.
Ich
Also,
muss mal eben ganz kurz dazwischen gehen, Nico. Ich kenne deine Posts seit Ewigkeiten, weil ich dich einfach voll finde mit dem, was du mal sagst. Und ich verfolge die eigentlich auch. Und am Anfang waren die sehr professionell, also ohne Emotionen, einfach Fakten auf den Tisch. Mittlerweile hört man aber zwischen den Zeilen auch bei dir raus, dass du eigentlich auch genau den Kopf so schüttelst, wie wir es tun, weil manche Sachen einfach so unbegreiflich sind, die da gerade auf der Bühne der Weltpolitik passieren. Und ich muss da wirklich manchmal ein bisschen schmunzeln, weil so ganz emotionslos geht's bei dir jetzt auch nicht mehr.
also ich weise das von mir, aber ja, ich schreibe halt, was ich schreibe. Heute in Paris gibt es einen Gipfel. Das ist ja das Ergebnis eines längeren, oder es ist ein Teil in einem längeren Prozess, der jetzt schon eine ganze Weile läuft. Und ich langweile jetzt nicht alle mit dem gesamten Prozess seit den ominösen 28 Punkten, die mal aufgetaucht sind. Ich will nur sagen, das, was gelingen müsste auf so einem Treffen, ist bisher nicht gelungen, auch nicht in Paris. Das war auch in Berlin nicht der Fall und war auch in Washington. Zelensky war ja in Washington zwischen den Jahren nicht der Fall. Das, was gelingen müsste, wäre ja, dass man auf der Grundlage dieses 20-Punkte-Plans, den es jetzt im Entwurf gibt, und einiger angeschlossener Dokumente einen gemeinsamen Rahmen hat, wo Ukraine, USA und diese Koalition der Willigen, also eine Gruppe von Europäern, miteinander sagen, in diesem Rahmen sind wir uns jetzt einig über die Frage, wie man in einen Waffenstillstand hineingehen kann und wie Sicherheitsgarantien aussehen. Und mit diesem Rahmen gehen wir auf Russland zu. Und Russland wird dann gedrängt, unter Druck gesetzt, an den Tisch zu kommen, um in diesem Rahmen zu verhandeln. Und man kommt ja an den Punkt, dass man auf Russland zugeht und auf Russland Druck macht. An den Punkt kommt man ja gar nicht, wenn man nicht zwischen Ukraine und USA und Ukraine, USA und der Koalition der Willigen, also den Europäern, eine Einigkeit hergestellt hat. Und die ist auch jetzt in Paris nicht da. Man behilft sich jetzt damit, dass man Dinge in Pressemitteilungen und in Verkündungen steckt, die sowieso vorher schon vereinbart waren. Und wer nicht genau aufpasst, denkt, das wäre etwas Neues und dann wird das überall verbreitet. Zum Beispiel, dass die USA erklärt haben, sie würden eine europäische Militärpräsenz im Rahmen der Sicherheitsgarantien mit Enablern, also mit bestimmten amerikanischen Fähigkeiten von außerhalb der Ukraine unterstützen. Das ist schon lange Bestandteil dieser Vereinbarung. Das ist aber gerade, ich habe das gesehen in einer Agenturmeldung, ist aber gerade nochmal verkündet worden, als wäre es etwas Neues. Genauso das Thema, dass die USA einen eventuellen Waffenstillstand überwachen sollen. Auch das ist lange klar. Damit ist aber nicht gemeint, dass da US-Soldaten sind, sondern es geht um technologische Fähigkeiten, insbesondere aus dem All, die nur die USA haben, um zu genau zu gucken, was fliegt da wie, wer macht da was. Auch das ist schon länger vereinbart. Mein Punkt ist, wenn man heute bereits vereinbarte Punkte nochmal verkündet, heißt das ja auch, man hat nichts Neues. Das ist der Stand der Dinge in Paris. Der Stand der Dinge ist, dass von diesen 20 Punkten 18 geeint sind und 2 nicht. Die beiden Punkte, über die man sich nicht einig ist die Frage, soll die Ukraine den Rest des Donbass abgeben, um dafür, so die Annahme der Amerikaner, eine Bereitschaft der Russen zum Waffenstillstand zu bekommen, wo die Ukraine viele Gründe hat, das nicht zu tun. Und der zweite Punkt, der nicht geeint ist, ist die Frage der Kontrolle über das Atomkraftwerk in der Nähe von Saporischschja, weil die USA da vorschlagen, das gemeinsam amerikanisch-russisch zu betreiben, unter amerikanischer Führung, und die Ukrainer das nicht wollen in dieser Form, weil sie nicht das Atomkraftwerk als russisch anerkennen wollen. Ist ja auch ein ukrainisches Atomkraftwerk, sondern die sagen, das soll zwischen Ukraine und USA gemeinsam betrieben werden, und ob die USA dann Strom zum Beispiel auch in die besetzten Gebiete liefern, ist dann Sache der USA für ihren Teil. Und jetzt kann man sagen, oh, Atomkraftwerk, ist das wirklich so wichtig? Aber das ist keine Kleinigkeit. Das ist das größte Atomkraftwerk in Europa. Und das hat vor Beginn der großen Invasion 20% des Stroms für die Ukraine produziert. Wenn man den Wiederaufbau machen will, wenn man wirtschaftliche Aktivitäten machen will, dann ist die Frage, kriegt die Ukraine 50% des Stroms aus diesem Atomkraftwerk, eine ganz entscheidende Frage. Also das zu den 20 Punkten. Und dann gibt es zwar eine Zusage der USA, ja, bei Sicherheitsgarantien wären wir dabei, mit sogenannten Enablern, um die Europäer, die das in erster Linie machen müssen, und die Ukraine, die ja da ganz vorne steht, zu unterstützen. Aber es ist eben nicht geklärt, welche Fähigkeiten sind das genau und wie sehen da genau die Verbindlichkeiten aus und wie sehen die Mechanismen aus. Also angenommen, es gäbe Waffenstillstand in Russland, würde die Ukraine noch einmal überfallen. Was genau würde dann passieren? Wer würde dann was machen? Und Selenskyj sagt ja zu Recht, bevor er verhandeln kann, braucht er eine klare Antwort auf die Frage, was tun die USA, wenn Russland die Ukraine wieder überfallen würde? Was tun die Europäer dann genau? Und bei den Europäern, um jetzt nicht zu sehr ins Detail zu gehen, bei den Europäern wiederum gibt es intern auch noch Unterschiede, weil ein Teil der Europäer sagt, diese Sicherheitsgarantien, die sind Teil des Waffenstillstandes. Und ein anderer Teil, das ist ja auch der Sprech, den wir aus Deutschland kennen, sagt, naja, erstmal der Waffenstillstand und dann sehen wir mal und das wird alles erst danach entschieden. Die Ukraine kann überhaupt nur in einen Waffenstillstand gehen, wenn die Frage dieser Sicherheitsgarantien geklärt ist. Also, Paris-Gipfel, weiter eine ganze Reihe von Fragen offen, aber immerhin gab es jetzt seit Weihnachten einen Prozess, wo die Ukraine sozusagen in der Initiative war. Selenskyj hat ja am Heiligabend, am 24. Dezember, kommunikativ diese 20 Punkte veröffentlicht. Und ist seitdem in dem Prozess, war in Washington, jetzt gibt's, dann gab's ein Treffen am Samstag in Kiew mit den nationalen Sicherheitsberatern, jetzt dieser Gipfel von Paris. Aber man kommt sozusagen in der Frage, wie übt man jetzt Druck auf der gemeinsamen Grundlage Druck auf Russland aus, noch nicht ans Ende, weil eben diese Punkte weiter offen sind. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, sind die Veränderungen in der ukrainischen Führung.
Nico, warte mal eben ganz kurz, bevor wir ein neues Thema anmachen. Europa eigentlich irgendeine Möglichkeit? Also das, was ich immer sehe, ist, die sitzen da, wie du schon sagst, besprechen etwas, was schon längst besprochen worden ist. Und dann ist ja immer so dieses Variable, kann man noch auf die USA vertrauen oder sind die eigentlich schon eigentlich raus? Und hat Europa überhaupt irgendwas in Händen, was die vorbringen können? Oder ist das wirklich nur noch der Katzentisch, an dem die sitzen?
Also die Europäer haben, und da hat der deutsche Bundeskanzler einen Anteil daran, die Europäer haben sich an die Seite der Ukraine gestellt in dieser Diskussion und sie haben ja der Ukraine dabei geholfen, aus diesen unsäglichen 28 Punkten jetzt so ein gemeinsames Dokument zu machen mit 20 Punkten, die tragbar sind, wo zwei Punkte nicht geeint sind, aber das ist ja ein Fortschritt. Und da hat schon dieses Treffen in Berlin und die Rolle, also die Europäer, die haben da schon eine Rolle gespielt. Und es ist ja auch eine qualitative Änderung eingetreten für Deutschland, die von manchen übersehen wird, die aber schon signifikant ist. Es gab ja eine Gruppe von Staaten schon länger, die gesagt hat, wenn ein Waffenstillstand eingetreten ist, dann muss es sowas geben wie eine europäische Militärpräsenz in der Ukraine und wir sind da dabei. Deutschland hat immer gesagt, diese Frage steht jetzt nicht an. Seit Berlin sagt ja auch Deutschland, ja, wir sind da dabei. Also das ist schon, also es ist nicht nichts. Und die Europäer sind bereit, sozusagen diesen Teil der Sicherheitsgarantien zu geben. Und es ist ja noch eine weitere Veränderung eingetreten. Auch da hat Deutschland eine entscheidende Rolle gespielt, nämlich die erheblichen finanziellen Probleme, die die Ukraine hatte in Bezug auf den Haushalt 2026 mit einem großen Loch drin. Und in Bezug auf die Finanzierung der Streitkräfte der Ukraine sind ja jetzt mit einem Kredit sozusagen beschlossen, kurz vor Weihnachten beim Europäischen Rat, ist jetzt die Ukraine erstmal finanziell abgesichert. Das ist zwar die zweitbeste Lösung, weil es nicht gelungen ist, diese russischen Vermögen, die in Belgien liegen und anderswo, dafür zu nutzen, aber es gibt diese finanzielle Stabilisierung. Und die kommt ja von den Europäern und die Europäer haben auch deswegen eine Rolle, die sehr stark ist, stärker als mancher denkt, weil ja auch die Waffen, Munition, Ausrüstung aus den USA im Rahmen des PERL-Programms, also P-U-R-L, mittlerweile von europäischen NATO-Partnern bezahlt werden, wenn sie in den USA gekauft werden und an die Ukraine geliefert werden. Also ohne die Europäer geht da nichts. Das ist schon so. Aber die Europäer setzen auf eine Strategie, sie machen da mit und hoffen, dass Trump das löst. Und da habe ich ja schon mehrfach gesagt, da bin ich skeptisch, ob dieser strategische Ansatz gelingen kann. Ich glaube, er wird das nicht für uns machen. Und darauf zu hoffen, dass man das alles macht und dann wird Trump irgendwann böse auf Putin, ich glaube, das ist zu wenig. Der zweite Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, und den mache ich nicht so lang wie den ersten, sind die erheblichen Veränderungen in der ukrainischen Führung. Das ist ja eine ganze Menge, was da passiert. Und man kann schon sagen, Selenskyj nach dem Korruptionsskandal, ihr erinnert euch alle, und dem in der Folge des Korruptionsskandals zurückgetretenen Präsidialamtschef Andrei Yermak, hat Selenskyj sich auch durch diese diplomatischen Verhandlungen hat er sich stabilisieren können und er hat damit begonnen, nicht nur Yermak auszutauschen, sondern die ukrainische Regierung und sein Führungsteam komplett zu verändern. Und der Prozess läuft ja auch noch, der ist noch nicht abgeschlossen, aber ich finde das ganz bemerkenswert. Der Militärgeheimdienstchef Budanov, der relativ bekannt ist, der jetzt Leiter der Präsidialadministration geworden ist, und auch deswegen jetzt in den Verhandlungen eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist das Neue übrigens an Paris, ja, dass Budanov jetzt dabei ist. Herr Kislytsa, der vorher im Außenministerium war und auch schon bei Verhandlungen eine Rolle gespielt hat, der jetzt der Stellvertreter von Budanov ist in der Präsidialverwaltung von Selenskyj. Herr Fedorow, der Digitalminister war, der jetzt Verteidigungsminister wird und sozusagen noch mehr technologische Innovationen in diesen Bereich der Streitkräfte bringen soll. Frau Sviridenko, die Premierministerin, ist schon eine ganze Weile, aber deren Rolle natürlich jetzt gestärkt wird, weil Budanow als Leiter der Präsidialverwaltung jetzt sich um diese Verhandlungen kümmert, aber nicht auch alle innenpolitischen Themen sozusagen kontrolliert, so wie das Yermak gemacht hat. Wenn man das zusammenfasst, und alle drei Geheimdienstchefs wechseln ja gerade, also Auslandsgeheimdienst, Inlandsgeheimdienst, SBU und Militärgeheimdienst, weil Budanow in die Präsidialverwaltung gegangen ist. Also eine große Veränderung an Personalien. Mein Eindruck, ich kann jetzt nur was Atmosphärisches wiedergeben, aber mein Eindruck aus den Gesprächen und aus dem, was ich gesehen habe und aus Kontakten, die ich selbst hatte, ist, das Team ist relativ jung. Budanow ist gerade 40 geworden, der hatte letztes Wochenende Geburtstag. Andere sind auch so jüngeren Typs, dynamisch, neue Gesichter, sind beliebter als Herr Yermak. Also das ist schon ganz bemerkenswert, dass Zelensky nach diesem Korruptionsskandal jetzt die Chance nutzt, um sein Team völlig neu aufzustellen für die Herausforderungen des Jahres 2026. Also die Haushaltsherausforderungen, die Verhandlungsherausforderungen, aber auch die Herausforderungen der weiteren Verteidigung der Ukraine. Ist also mindestens mal interessant und muss man sich auch noch mal ganz am Ende angucken. Bei einigen Personalien ist ja das Parlament zustimmungspflichtig. Und der dritte Punkt und letzte, den ich jetzt am Anfang ansprechen möchte, ist die militärische Situation, wo, glaube ich, zum Ende des Jahres 2025 so ein bisschen, ich nenne das mal so, Risse in den russischen Lack gekommen sind. Also die Russen haben es eigentlich ganz gut geschafft, entgegen der Fakten den Eindruck zu erwecken, sie wären da unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Und viele, die nicht so genau hingucken, haben das auch geglaubt. Und dann in Richtung Jahresende hat sich herausgestellt, die Ukraine hat Kupjansk zurückerobert, Myrnograd und Pokrovsk, die Städte, über die viel gesprochen worden ist, wo seit Juli 2024, also seit eineinhalb Jahren der Versuch läuft, das zu erobern, haben die Russen das immer noch nicht vollständig unter Kontrolle. An anderen Abschnitten in der Oblast Saporischje oder in der Oblast Dnipropetrovsk hat Russland ein paar Dörfer eingenommen, aber das ist jetzt nun wirklich nicht dieser unaufhaltsame Vormarsch. Und es ist vor allen Dingen klar geworden, dass die russischen Verluste gigantisch waren seit dem September, dass diese Offensive kein Erfolg war. Man hat die Ziele nicht erreicht, nicht mal die Ziele, die Minimalziele, die man sich auf russischer Seite gestellt hatte. Und dass die Ukraine in der Lage ist, sich da zu verteidigen. Die Ukraine kann jetzt da auch keine großen Gegenschläge machen. Aber Russland kommt zumindest nicht so voran, wie es vorangekommen wäre, und hat erhebliche Kosten. Und allerletzter Punkt, es gibt eine Veränderung in dem Zusammenhang, die das Jahr 2026 beeinflussen könnte. Nämlich nicht nur, dass Russland hohe Verluste hat und seine militärischen Ziele nicht erreicht hat, sondern der Ölpreis war zum Ende des Jahres sehr niedrig und die Ereignisse in Venezuela haben zumindest das Potenzial, mehr Öl an den Markt zu bringen, den Preis noch weiter runterzubringen. Und Putins Finanzierungsmodell für seinen Krieg wie für seine gesamte Diktatur funktioniert mit so einem niedrigen Ölpreis nicht. Also der kommt finanziell in die Bredouille. Und ich habe auch in russischen Medien und in russischen Expertenkreisen zum ersten Mal seit langem sehr offene Äußerungen dazu gehört. Das heißt jetzt nicht, dass automatisch Putin irgendwie aufgibt, aber zumindest zeigt es, dass wenn man noch mehr Druck macht, dass Putin dann seine Herangehensweise ändern muss und dass er tatsächlich ernsthafte finanzielle Probleme hat. Also das ist neu. Mit diesem niedrigen Ölpreis ist dieses russische Finanzierungsmodell so nicht aufrechtzuerhalten. Also das vielleicht die drei Punkte, also was heute in Paris war, die Umgestaltung in der ukrainischen Führung und die militärische Lage inklusive der russischen Ressourcenlage. Und jetzt, wie wir das immer machen, war ja schon ein paar Mal da, bin ich gern bereit, auf alle Fragen zu antworten. Und weil du das vorhin gesagt hast, dass ich immer so lange antworte auf die Fragen, ich kann auch versuchen, ein bisschen kürzer zu sein.
Nein, nein, das war gar nicht negativ gemeint. Ich finde es ja gut, wenn es ausführlich beantwortet wird. Aber jetzt mal noch mal eine Frage von mir vorweg. Ich habe immer so das Gefühl, das ist immer alles ganz schön, an 28-Punkte-Plan, 20-Punkte-Plan. Aber wenn Russland da nicht irgendwann irgendwas abnickt und Trump steht ja nun auch eigentlich nicht mehr so zur Verfügung, um sich da durchzusetzen, wie wir das mal gehofft haben, dann ist ja eigentlich egal, wie viele Punkte solche Pläne haben. Dann ist ja einfach auch nichts zu machen, oder sehe ich das falsch?
Ja, also wir müssen uns einfach klar machen, worum es hier geht. Es geht in diesen Gesprächen um die Frage, können Ukraine, USA und Koalition der Willigen, also ein großer Teil der Europäer, sich auf einen gemeinsamen Rahmen einigen. Es ist im Grunde keine Friedensverhandlung mit Russland, sondern eine Koordinierung zwischen Ukraine, USA und Europäern. Und diese Koordinierung ist notwendig, weil die USA, auf Deutsch gesagt, mit einer völlig verrückten Idee, die sehr nach Russland geklungen hat, aus der Ecke gekommen sind mit diesen 28 Punkten. Und das hat man jetzt in diesem zähen und aber auch, wie ich finde, wichtigen Prozess umgearbeitet in einen 20-Punkte-Plan, der tragfähig ist zwischen Ukraine, USA und Deutschland mit der, und Europa, mit der Einschränkung, dass eben über zwei sehr wichtige Punkte noch keine Einigung erzielt worden ist. Das ist ja das, was Zelensky und Trump sagen, wenn sie von 90% oder 95% sprechen, ist ja einfache Mathematik. Also 90% bei 20 Punkten sind 18 von 20, 95 sind 19 von 20. Also da steht die Sache. Da ist aber, wie du völlig zu Recht angesprochen hast, noch gar nicht mit Russland verhandelt worden. Es geht jetzt erstmal um die Frage, mit welchem Rahmen geht man auf Russland zu, bringt Russland an den Tisch und auf welcher Grundlage spricht man weiter. Aber es ist ja schon mal ein Vorteil, dass man nicht auf dieser völlig verrückten Grundlage dieses 28-Punkte-Plans darüber spricht, der völlig unannehmbar war, nicht nur für die Ukraine, ja auch für die Europäer völlig inakzeptabel. Also immerhin hat man das geschafft, aber es ist natürlich bedauerlich, wenn wir so viele Gipfel und auch so viele Treffen auf der Spitzenebene haben, um uns untereinander zwischen Europäern, USA und Ukraine zu koordinieren und noch gar nicht mit uns mit der Frage beschäftigen, wie kriegen wir jetzt eigentlich Russland an den Tisch? Wie erhöhen wir den Druck auf Putin und sprechen dann auch mit der russischen Seite?
Ja, da kommt es jetzt letztendlich drauf an, welcher Widder hat die dickere Stirnplatte, weil ich glaube, Putin lässt da mit dem Donbass gar nicht mit sich verhandeln. Und
naja gut, aber das geht ja auch nicht um die Frage, was ist Putin genehm? Also ich glaube, das ist ja so ein Missverständnis auch, zu sagen, wir müssen jetzt irgendwas machen und das Angebot muss gut genug sein, damit Putin dann sagt, na gut, das mache ich. Das will er ja nicht. Also er will die Ukraine abschaffen, er will weiter Krieg führen, er hofft, dass bei uns die politische Einigkeit aufbricht, dass er irgendwie eine Chance hat, politisch das durchzusetzen, was er militärisch nicht erreicht hat. Das ist ja klar. Also Putin wird ja nur in so Verhandlungen einsteigen, wenn er nicht anders kann. Und an diesen Punkt muss man ja kommen. Also guten Willen gibt's auf der russischen Seite überhaupt gar keinen. Das ist auch völlig absurd, das zu denken, dass man nur ein Angebot machen muss, das gut genug ist, und dann willigt Putin ein. So funktioniert ja auch Sowjetdiplomatie nicht und russische Diplomatie auch nicht.
Gut, gehen wir zu den Fragen. Raik, du hast dich als erster gemeldet. Kurz und knapp und eine.
Ja gut, die eine mit den Personalien hat er jetzt schon beantwortet. Aber wie sehr stehen denn die Chancen, dass die USA jetzt der Ukraine tatsächlich wieder Material zur Verfügung stellen? Das war ja auch letztes Jahr schon so, dass die Europäer nicht mal mehr bei den Amis kaufen durften für die Ukrainer. Ob sich das jetzt verbessert oder verschlechtert, die Situation in der Lage, wie sehen Sie das?
Also die Situation ist jetzt seit Juli 2025 so, dass es in diesem PEARL-Programm, P-U-R-L, einen Rahmen gibt, in dem die Europäer in der NATO Material, Ausrüstung, Munition, Waffen in den USA kaufen. Das geht an die NATO und die NATO koordiniert sich mit dem Generalstab der Ukraine, um diese Dinge an die Ukraine zu geben. Das ist auch ein großer Erfolg, dass das so geht. Man muss sich aber dann mal auf der, wie du ja richtig fragst, man muss sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich heißt. Das heißt, Trump rühmt sich dafür, dass er nicht verhindert, dass die Europäer bei der amerikanischen Industrie Dinge kaufen. Also er liefert gar nichts, er zahlt auch nichts. Das ist ja der Unterschied zur Biden-Administration, die das finanziert hat, auch mit Unterstützung des Kongresses. Trump kassiert noch oder die amerikanische Industrie kassiert von den Europäern dafür, dass die amerikanischen Dinge da geliefert werden. Das ist aber deswegen notwendig, weil bestimmte Munition und bestimmte Ausrüstung und bestimmte Ersatzteile und bestimmte Waffen nur in den USA erhältlich sind und nur da hergestellt werden und auch nur da die Produktionskapazitäten da sind. Deswegen muss man das so machen. Die europäischen Staaten zahlen da reihum jeweils 500 Millionen Euro ein und dann werden Dinge gekauft. Das Gute daran ist, und das ist ja auch etwas, das hat Biden nie gemacht, aber Trump hat das erlaubt, ist, dass die NATO das koordiniert. Das heißt, man kann vermeiden, dass da so ein wildes Durcheinander passiert, wie das mal bei Spenden an die Ukraine mit Waffen, Munition, Ausrüstung in den ersten Jahren der Fall war, sondern das läuft gut koordiniert mit dem Generalstab der Ukraine. Also diese Möglichkeit gibt's, aber das muss man halt immer auch wieder sagen, wenn die Amerikaner sich rühmen, die würden da sonst was machen. Na, die Europäer kaufen das bei der amerikanischen Industrie. Trump macht da gar nichts, der verhindert das nur nicht. Was ich wichtig finde in dem Zusammenhang, und das finde ich, könnten die europäischen Partner der Ukraine auch deutlicher herausstellen, ist, dass dadurch, dass sie das machen, dass die EU jetzt den Kredit gibt an die Ukraine, sind eigentlich die Europäer der entscheidende Player zur Unterstützung der Ukraine, nicht die Amerikaner. Das kann man ausrechnen in der Summe, aber das geht ja auch, wenn man das anguckt, Waffen, Munition, Ausrüstung, Geld, viele andere Unterstützung. Eigentlich sind jetzt die europäischen Unterstützer der Ukraine der stärkere Unterstützer im Vergleich zu den USA. Das ist in den USA vielen noch nicht klar, wenn man da mit Leuten spricht, im Kongress und anderswo. Die reden immer noch den Text von vor 2 Jahren, so nach dem Motto, oh, wir machen alles und ihr macht so wenig. Das stimmt aber nicht mehr, das hat sich gedreht. Die Europäer machen mehr als die Amerikaner.
Das klingt doch schon mal gut. So, und die nächste Frage kommt von der Tiziana.
Ja, hallo. Erstmal schönen guten Abend an alle und noch ein gutes neues Jahr. Ich denke, das kann man noch sagen, wenn man sich das erste Mal jetzt wieder hört. Meine Frage wäre jetzt gewesen, Herr Lange, Sie hatten anfangs gesagt, Europa möchte den Konflikt durch Trump gelöst haben, also durch die USA. Da wäre jetzt meine Frage, geht es dabei nicht eher darum, dass Europa noch eine gewisse Abhängigkeit von der USA hat, und wäre die nicht gegeben, würde Europa das wohl sehr gerne lösen. Das war's, Ende.
Ja, ich glaube, das ist noch mehr. Diese Abhängigkeit ist in der Tat militärisch so groß, dass man nicht denken sollte, wir sagen einfach, wir machen das jetzt alleine und dann können wir das alleine. Können wir nicht. Ja, die militärische Abhängigkeit von den USA ist für unsere Sicherheit in Europa ganz entscheidend. Da gibt es viele Gründe dafür, und das kann man aber auch nicht durch sozusagen Willen oder in kurzer Zeit irgendwie beheben. Wenn man das beheben wollen würde, ist das teuer und dauert lange. Also besser macht man das so, dass man die USA da im Boot hat. Es hat sich aber, das ist mal so, was die militärische Abhängigkeit betrifft. Es hat sich aber vielleicht deswegen, aber nicht nur deswegen, so eine europäische Herangehensweise an die Ukraine und an den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, wie soll man sagen, eingeschliffen über die Jahre. Das war auch bei der Biden-Administration so. Wir helfen ein bisschen mit, aber lösen müssen das am Ende die Amerikaner. Und das hat sich dann gewandelt, als Trump ins Amt kam nach der Biden-Administration, weil Trump sozusagen bei Laune gehalten werden muss. Ich sage das mal freundlich, dass man sich unterwürfig verhält und dass man sich so fast schon einschleimt und dass man immer zu Daddy läuft und den auch Daddy nennt und so. Und da bin ich der Auffassung, das wird nicht dazu führen, dass man nur so freundlich wie möglich sein muss und so unterwürfig wie möglich sein muss. Und dann wird Daddy irgendwann mal böse auf Putin und sorgt dafür, dass Putin an den Tisch kommt. Sondern es ist ja die ganze Zeit über umgedreht gelaufen. Was eigentlich immer passiert ist, ist, dass Trump sich auf die Seite der Russen wirft und dann mit viel Mühe und Not und mit solchen Veranstaltungen wie heute in Paris wieder davon abgehalten werden muss, die Ukraine sozusagen den Russen auszuliefern. Deswegen glaube ich, dass es nicht besonders aussichtsreich ist, das so weiterzumachen. Und dadurch, dass die Europäer jetzt stärkere Unterstützer sind, ist ja die Frage, kommen die Europäer irgendwann mal an einen Punkt, dass sie so eine Position der Stärke aufbauen, dass sie selbst in diese Verhandlungen einsteigen und nicht sagen, wir machen ganz viel und dann hoffen wir, dass Trump mit Putin spricht und dabei die europäische Sicherheit irgendwie klärt und das noch in unserem Interesse macht. Also das ist ja relativ unwahrscheinlich, dass das so kommt. So, und da gibt's aber keinen der Europäer, der da so richtig vorangeht. Es gibt manchmal so Flügelschlagen von Macron, wie wir das vor Weihnachten gesehen haben. Ja, er wolle jetzt mit Putin reden, aber Macron und die Franzosen machen ja extrem wenig, also im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel, zur Unterstützung der Ukraine. Und mit Rhetorik wird man das jetzt nicht lösen können, das Problem. Also da ist, wie ich finde, das Dilemma, die Europäer sollten das stärker selbst in die Hand nehmen, aber dafür müssen sie eine Position der Stärke aufbauen. Und das kann man nicht durch kräftige Erklärungen machen oder durch Pressemitteilungen, sondern da muss man zum Beispiel die Schattenflotte stoppen, die russischen Finanzflüsse stoppen, tatsächlich auch stark sein, nicht nur stark sprechen. Und dann wird man auch ernst genommen, wenn man auf der anderen Seite verhandelt. Aber ich befürchte, wir sind von diesem Punkt noch ziemlich weit entfernt. Deswegen ist ja auch die traurige Diagnose, trotz solcher Treffen wie heute in Paris, geht es erstmal weiter. Und wir sind nicht in der Nähe einer Lösung.
Gut, und der nächste war der Dirk, bitte.
Ja, hallo zusammen, frohes Neues nochmal an alle. Ich hätte die Frage, also aus meiner Sicht ist ja Trump extrem wirtschaftlich unterwegs. Man sieht ja seine Leute, die er irgendwo hinschickt. Das sind ja alles aus seiner Unternehmerklicke, die mit Politik auch wenig am Hals haben. Und für die ist es ja relativ einfach in der Situation mit Russland, wenn die gute Deals machen können, dann ist denen der Rest ja herzlich egal. Also aus meiner Sicht braucht es ja ein starkes Druckmittel, Gegengewicht seitens Europa, um die halt zu zwingen, ihre Dinge da im Zaum zu halten. Politisch glaube ich, das hat man jetzt auch in Venezuela gesehen, haben die ja nicht viel am Hut. Für mich so die Frage, wie es sich denn entwickelt hat in Europa. Ein bisschen hast du es schon beantwortet, aber wachsen denn die Positionen der Stärke durch Koordination, Mittel, auch Hochfahren von militärischer Industrie? Weil also man kann ja sehen, so wie Trump jetzt in Venezuela agiert hat, heißt das ja, der wird irgendwie alles Mögliche machen. Also alles, was wir bisher so gedacht haben, können wir ja nicht vergessen. Das Einzige, aus meiner Sicht, was noch hilft, ist eine Position der Stärke in jeder Beziehung, also ökonomisch und militärisch. Ich habe immer was gehört, es gibt da ja große Schulden, die von der USA hier liegen. Kann man da, dass ja auch Druckmittel sind, wie ist das so zu sehen? Ist man da weiter in den Möglichkeiten als bisher oder eigentlich nicht?
Ja, also ich habe ja gesagt, in Bezug auf die Ukraine, finde ich, könnte man stärker auftreten als Europäer, weil wir als Europäer die größten und wichtigsten Unterstützer der Ukraine sind mittlerweile und sogar aus den USA die Dinge bezahlen. Das gibt, glaube ich, den Europäern schon einen starken Einfluss, den sie auch einfordern sollten. Was die Unternehmer oder die Geschäftemacher, vielleicht kann man das eher so nennen, im Trumps Umfeld betrifft, ist das ja eine Unsitte generell der Trump-Administration, sich mit allen möglichen Sachen bis hin zu Insider-Geschäften, die da vermutet werden und so absurden Krypto-Meme-Coins und diesem ganzen Schrott, dass man da versucht, sich auf jeder erdenkliche Art und Weise zu bereichern, solange man an der Macht ist. Ich habe mich gefragt, ob man den Geschäftemachern, Jared Kushner steht ja symbolisch dafür und ist ja auch Teil dieses Prozesses, ob man denen nicht klar machen kann, was ja auch die Wahrheit ist, dass man viel bessere Geschäfte machen kann auf der ukrainisch-europäischen Seite. Ich frage mich immer so ein bisschen, was vermuten die denn eigentlich an großen Geschäften auf der russischen Seite? Also ich war, im Gegensatz zu denen, war ich schon in Kramatorsk und in Slawiansk und in vielen anderen Orten dort auch. Also ich will jetzt nicht despektierlich darüber sprechen, aber ich sehe da nichts, was da rechtfertigt, dass man sagt, wir machen da eine Sonderwirtschaftszone und wir werden alle reich, wenn wir das da machen. Also ich frage mich manchmal so ein bisschen, was denken die dann eigentlich? Das ist, also es scheint mir so ein Fantasiegebilde zu sein, dass man da irgendwie großes Geld machen könnte. Klar ist doch, mit einer innovativen Ukraine, die den wirtschaftlichen Wiederaufbau beginnt, da geht doch richtig die Post ab. Da werden Wachstumsraten, Innovationen, da wird ja extrem viel passieren. Da sind doch viel mehr Geschäfte zu machen. Vielleicht müssen wir das offensiver ins Schaufenster stellen und dafür werben, dass das Geld eben da ist und nicht auf der russischen Seite. Die Russen haben doch eigentlich nichts anzubieten. So, aber jedenfalls gibt es da dieses Missverständnis. Ich glaube, Witkow ist da nicht sauber. Ich sag das mal so ganz deutlich. Der macht ja da schon lange Geschäfte in Russland. Wer weiß, in was der da drin steckt und wie frei der wirklich ist in den Entscheidungen oder in den Positionierungen, die er trifft. Also der ist da, glaube ich, überhaupt nicht sauber. Deswegen ist das ein Problem, dass Rubio nicht involviert ist. Die Europäer haben ja auch immer wieder drauf gedrungen. Aber Rubio ist ja der nationale Sicherheitsberater und Außenminister. Der hat einen ganz anderen Hintergrund als zum Beispiel Witkow. Der hat auch einen anderen Apparat als der. Und das ist ja so ein bisschen die missliche Schieflage, dass das immer wieder bei dem Witkow und jetzt bei dem Kushner liegt und nicht bei Rubio in den amerikanischen Institutionen. Und die sind sich ja hinter den Kulissen da am Hofstaat von Trump untereinander auch nicht grün. Ganz im Gegenteil, die gehen ja da teilweise auch mit harten Bandagen gegeneinander vor. Aber erstmal hängen wir jetzt weiter sozusagen in diesem Loop drin und drehen uns ja ehrlicherweise im Kreis. Und da wird immer so getan, man hätte da jetzt Wunder, was für diplomatische Fortschritte gemacht. Man könnte aber auch sagen, okay, was hat denn das jetzt alles gebracht, diese vielen Gipfel und diese vielen Treffen, seit Trump wieder im Amt ist, also jetzt seit fast einem Jahr. Am Ende sind wir genauso da, wo wir vorher auch waren. Immerhin sind die schlimmsten Dinge verhindert worden. Die größere Frage, vielleicht das noch, die größere Frage, die du ansprachst, wie setzen wir uns in Zukunft mit den USA auseinander? Die muss man, also das klingt jetzt bescheuert, aber ich sage das trotzdem, die muss man erwachsen beantworten. Und die erwachsene Antwort ist, naja, wir werden mit den USA auf einigen Baustellen erhebliche Konflikte haben und auf anderen Baustellen werden wir eng zusammenarbeiten. Und das muss man auch aushalten. Da darf man nicht in so einer deutschen Harmoniesucht sagen, oh, wir wollen jetzt nur noch Freunde sein und dürfen keine Konflikte haben. Also bei Grönland, bei digitaler Regulierung, neuerdings auch bei dem unterschiedlichen Verständnis von Meinungsfreiheit und auch bei denen in den USA, die denken, man muss jetzt so eine Art rechtsradikale oder rechtspopulistische Internationale unterstützen, da werden wir erhebliche Konflikte miteinander haben. Und bei der Absicherung Europas und bei der Sicherheit in Europa, da werden wir eng zusammenarbeiten müssen und bei anderen Fragen vielleicht auch. Also ich finde, da muss man sozusagen auf diese erwachsene Art und Weise sagen, wir haben Konflikte und wir arbeiten auch zusammen und das muss auch gehen. Und das muss man auch mal aushalten auf beiden Seiten und da darf man auch nicht gleich sozusagen vor Angst zusammenbrechen, wenn man mal in den Konflikt mit Trump geht. Es hat sich übrigens gezeigt, wenn man mit Trump einen Konflikt eingeht und hart bleibt, wie das zum Beispiel die Chinesen gemacht haben, dann weicht er ja zurück. Aber da, wo er eine weiche Stelle vermutet oder wo er denkt, die andere Seite ist schwach, da tritt er halt gnadenlos weiter zu. Daraus kann man ja auch lernen. Da muss man das halt mal durchziehen mit der Digitalregulierung oder mit anderen Dingen, damit man auf der anderen Seite ernst genommen wird.
Nico, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar ist das eigentlich meine größte Angst, weil wenn man eins gelernt hat, dann ist, dass Trump immer ziemlich wirre umeinander springt und dolle Sachen macht. Was ist, wenn der wirklich sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Europa? Oder ist das ausgeschlossen, weil da zu viele Fäden sind, die er nicht einfach so kappen kann?
Naja, also einfach so geht das nicht. Aber dass Trump, sagen wir mal, wankelmütig ist, das ist auf jeden Fall der Fall. Und dass es noch Themen geben wird, wie die Frage, reduziert er die Truppenpräsenz der Amerikaner in Europa? Macht er bestimmte Dinge nicht mehr? Spielt er damit, dass er wieder die Aufklärungsunterstützung für die Ukraine entzieht oder so? Ich glaube, das wird immer mal, also die Gefahr besteht zumindest, dass das immer mal wieder auf den Tisch kommt. Das heißt ja für die militärischen Fähigkeiten, das Geld, das wir jetzt ausgeben, muss dahin, dass wir bestimmte Fähigkeiten, so gut es eben geht, so schnell wie möglich ersetzen können. Aber nicht einfach alles so kaufen, als wäre das, würde das bis ins St. Nimmerleinstag so weitergehen, dass die Amerikaner das Rückgrat für die europäische Sicherheit bieten, sondern da muss
man... Ja, weil du ja momentan sagtest, Europa ist, wenn Amerika aussteigen sollte, dann kann Europa nicht mehr viel machen. Und das ist so das, wo ich immer denke, oh mein Gott, irgendwann wache ich morgens auf und dann hat Trump gesagt, so Leute, ich bin raus, Europa kann seinen Senf jetzt alleine machen. Und was dann? Weil wir stehen ja noch nicht auf diesen Beinen.
Das ist der Moment, auf den Putin setzt. Darum geht's Putin. Er will die Amerikaner weghaben, damit er Europa dominieren kann.
Okay.
Also das ist ja ganz klar das, was er will. Und er glaubt, dass wir Mem sind und dass wir bestimmte Dinge auch nicht können, auch nicht machen würden. Und dass wir, auf Deutsch gesagt, unseren Arsch nicht hochkriegen würden, wenn er dann in Litauen oder anderswo anfängt, das zu tun, was er vorhat. So, darauf setzt Putin. Und mein Punkt ist, also erstmal... Und das ist ja mittlerweile kein Geheimnis. Also ich meine, es gibt ja diese Berichte, also auch die öffentliche Anhörung im Bundestag des Bundesnachrichtendienstes und anderer war ja ausgesprochen deutlich. Also wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, das ist ja wäre ja schon irgendwie erstaunlich. Es ist ja Realitätsverweigerung nach all diesen Dingen. Die Frage ist dann aber, was tun wir im Sinne von, wir haben jetzt Geld für Sicherheit und Verteidigung in größerem Umfang, insbesondere in Deutschland, aber auch in anderen Staaten in Europa. Was machen wir mit dem Geld? Und da finde ich das widersinnig zu sagen, da wir planen so weiter, wie das immer gedacht war und das strategische Rückgrat kommt von den USA und wir machen dann andere Dinge, weil wir müssen uns ein eigenes strategisches Rückgrat bauen und müssen das Geld dahin lenken. Das heißt, wir brauchen weniger Bestellungen, wo man einfach die Stückzahlen von Schützenpanzern und Kampfpanzern ändert, damit das Geld aus der Tür kommt und mehr satellitenbasierte Fähigkeiten, die uns zum Handeln befähigen und die auch übrigens die Ukraine unterstützen könnten. Und da passiert mir zu wenig für diese strategische Diskussion, weil ich sehe die Gefahr auch wie du. Man muss zumindest sozusagen sich darauf vorbereiten, dass man so eine Art, wie soll ich das nennen, geordnete Scheidung vollzieht mit den Vereinigten Staaten von Amerika, jedenfalls nicht darauf setzen, dass sich das irgendwie normalisiert oder dass es so wird wie früher. Das glaube ich ausdrücklich nicht. Das hat auch nicht nur mit Trump zu tun. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die über Trump hinausgeht. Die Amerikaner werden weniger bereit sein, für unsere Sicherheit etwas zu tun.
Da finde ich ja Polen im Moment gut. Die haben ja jetzt mit der Ukraine getauscht, also Mix gegen Drohnentechnologie. Und da sollten wir vielleicht auch mal in die Hufe kommen. So, die nächste Frage kommt von Volker.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht, welche Rolle spielen Taurus, Flamingo und Shahed-Drohnen in diesem Jahr? Wird sich da etwas tun aus Ihrer Sicht?
Ja, also die Shahed-Drohnen sind weiter ein Problem, weil sie in so großen Mengen produziert werden und weil Russland die Komponenten, die da drin sind, um diese Drohnen zu bauen, erfolgreich ersetzt hat, vor allen Dingen durch chinesische Komponenten. Es gibt immer noch Bauteile aus aller Herren Länder, wo man sich an den Kopf fasst. Wie kann das immer noch sein, dass aus der Schweiz oder aus den USA oder sonst wo da Komponenten verbaut sind? Aber vieles kommt mittlerweile aus China und die Russen bauen sehr viele davon und durch die schiere Menge werden dann natürlich Luftverteidigungssysteme und alle Verteidigungssysteme, die es da gibt, immer wieder überwältigt und es kommt was durch. Und Russland ist ja auch völlig skrupellos geworden. Das hat was mit den Misserfolgen in der Ostukraine zu tun. Völlig skrupellos geworden, diese Dinger ständig in Wohnhäuser zu schießen und Familien im Schlaf umzubringen. Das haben wir ja leider jetzt im Dezember mehrfach gesehen. Also Kriegsverbrechen mit diesen Drohnen und mit Raketen. Und die zweite große Gefahr sozusagen von russischer Seite sind die ballistischen Raketen, Iskander vor allen Dingen, die ein Software-Update erfahren haben und seit das so ist, viel, viel schwieriger durch die Patriot-Systeme abgewehrt werden können. Und Russland hat das erkannt und nutzt das natürlich brutal aus. Bei fast jedem großen Luftangriff jetzt auf Kiew oder auf Kharkiv waren immer in dem Mix also ganz viele Drohnen und dann eben auch diese ballistischen Raketen dabei. Das ist ein Riesenproblem. Das entscheidet den Krieg nicht, aber das zerstört Infrastrukturen und tötet Zivilisten in großen Städten in der Ukraine. Und das haben wir ja jetzt in Ternopil, in Kharkiv, in Kiew leider sehen dürfen. Das ist ja einfach nur schrecklich, dass diese Kriegsverbrechen auf diese Art und Weise begangen werden. Wenn man in die andere, und das ist bei der Luftverteidigung weiter schwierig, weil Patriot-Systeme extrem langsam produziert werden, Munition für Patriot-Systeme langsam produziert werden. Es gibt eine gewisse Verbesserung, weil jetzt ab 2026 in Deutschland in einem Joint Venture aus MBDA und RTX Patriot-Lenkflugkörper produziert werden. Also es wird langsam mehr, die Industrieproduktion läuft an. Aber solange das jetzt nicht in größeren Mengen verfügbar ist, wird Russland das ausnutzen und weiter diese Dinge tun. In die andere Richtung ist die Entwicklung allerdings, also aus unserer Perspektive, erfreulicher. Ist eine hohe Dynamik drin, also Flamingo, die du angesprochen hast, die werden eingesetzt von der Ukraine, die treffen auch Ziele. Allerdings ist es so, dass die nicht in den Mengen produziert werden bisher, wie die Ukraine das gerne machen würde. Da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Und man muss schon auf ein Ziel immer eine gewisse Menge von Flamingos schießen, damit was durchkommt, weil die Russen sich natürlich auch verteidigen. Aber das macht einen Unterschied. Die Ukraine hat noch andere weitreichende Drohnen, die sehr weit nach Russland hinein Ziele treffen und hat ja sehr systematisch Sanktionen überbracht an die russische Seite durch diese Waffen gegen Raffinerien, gegen Energieinfrastruktur. Und es gab ja einige Blackouts. Und wenn man sich das anguckt, gab es ja jetzt auch in der Oblast Moskau, bei Moskau, in Vororten von Moskau öfter mal Stromausfall. Also die Ukraine arbeitet daran, in Moskau das Licht auszuknipsen, was ja auch symbolisch, glaube ich, sehr stark wäre. Und die Ukraine hat ja auch einige Schiffe versenkt, der Schattenflotte im Schwarzen Meer mit Überwasserdrohnen. Und ich glaube, dass eine Entwicklung im Jahr 2026, eine mögliche Entwicklung, wäre, dass durch diese Abstandswaffen, durch diese Schmerzen, die die Ukraine der russischen Seite verursacht, das Thema eines sektoralen Waffenstillstandes nochmal auf den Tisch kommen könnte. Also sektoraler Waffenstillstand würde heißen, man einigt sich, wir schießen uns nicht mehr gegenseitig die Energieinfrastrukturen kaputt. Wir beschießen uns nicht mehr gegenseitig mit Raketen und wir hören auch auf, im Schwarzen Meer Schiffe zu versenken. Das würde im Donbass keinen vollständigen Waffenstillstand bringen, würde die Lage aber entscheidend verändern. Das war in Istanbul bei Gesprächsrunden vor einiger Zeit schon mal auf dem Tisch. Das ist bisher auch daran gescheitert, dass Trump immer gesagt hat, ganz oder gar nicht. Aber möglicherweise wird die russische Seite da gesprächsbereiter werden, weil die Schmerzen auf der russischen Seite durch die wachsenden ukrainischen Fähigkeiten doch erheblich sind und weil Russland generell im Energiesektor, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, wirklich ernsthafte Probleme hat. Also das halte ich für eine Möglichkeit fürs Jahr 2026, dass das Thema sektoraler Waffenstillstand nochmal zurückkommt.
Gut, dann habe ich hier eine Frage in den Kommentaren, weil bei Marc streikt das Mikro. Und er möchte gerne, dass ich die Frage reinwerfe. Welche militärischen Fähigkeiten fehlen uns Europäern, die aktuell nur von der USA geleistet werden können? Und gibt es Anzeichen dafür, dass diese Fähigkeitslücken gefüllt werden, um uns unabhängiger von den USA zu machen?
Also wenn man das systematisch durchdekliniert, kommt man auf sehr viele Fähigkeiten, die satellitenbasiert sind. Also Aufklärung von Satelliten, Früherkennung von Raketen, die auf der russischen Seite gestartet werden oder von Bombern, die da gestartet werden. Aber auch so Dinge, die klingen erstmal banal, sind sie aber nicht. Robuste Navigation und robuster Timecode, wenn man so will, ein gehärtetes GPS, das man nicht so einfach stören kann. Und ein Timecode sozusagen, damit alle die gleiche Zeit haben. Das klingt banal, aber das können nur die USA mit Satellitenfähigkeiten. Wir haben diese Fähigkeiten nicht. Eine zweite wichtige Fähigkeit ist das Thema bodengebundene Abstandswaffen. Wenn man so will, Raketen. Das gibt ja Gründe, warum wir in Deutschland ab 2026 wollten, dass die Amerikaner hier Tomahawk stationieren. Also als Abschreckung gegen die russischen Raketen, die zum Beispiel aus Kaliningrad auf uns gerichtet sind. Und diese bodengebundenen Abstandswaffen, das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Kategorie. Konventionelle Abschreckung, das braucht man unbedingt. Und bisher haben wir sowas nicht. Wir haben Taurus, aber das ist eben an Flugzeugen dran. Das ist viel aufwendiger an so fliegenden Plattformen. Man braucht das bodengebunden. über die Reichweiten von Artillerie und Raketenartillerie hinaus. Das ist eine ganz entscheidende dieser Fähigkeiten, die bisher nur die USA haben. Und ich möchte ein drittes erwähnen, weil das gerade in Venezuela, glaube ich, eine entscheidende Rolle gespielt hat. Kampfführung im elektromagnetischen Spektrum, elektronischer Kampf. Ganz entscheidende Fähigkeiten haben dann nur die USA, aber das war ja einer der Hauptgründe, warum zum Beispiel die russischen Luftverteidigungssysteme, die da in Venezuela standen, in 2 Minuten komplett ausgeschaltet waren. So, und wenn man sich jetzt fragt, in den Kategorien, die ich gerade genannt habe, passiert da eigentlich was? Also bei den satellitenbasierten Fähigkeiten, die ich genannt habe, passiert zu wenig. Wir hatten bisher auch Probleme damit, überhaupt mal eine Startfähigkeit zu haben. Jetzt gibt's die Ariane 6 Rakete, aber die ist, glaube ich, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ausgebucht schon mit Dingen, die die ins All bringt. Also da passiert so wenig. Ich glaube, wir brauchen unbedingt Startfähigkeiten für Raketen, dass wir nicht bei SpaceX irgendwie fragen müssen, ob die unsere Satelliten hochschießen. Und wir haben interessanterweise sehr viele gute Technologien in Bezug auf Satelliten, sehr viele Innovationen auch in Deutschland. So, die müssen wir nutzbar machen. Deswegen sage ich, da muss das Geld hin. Besser als noch 1000 Panzer nachzubestellen, finde ich, muss das Geld dahin, zu diesen Fähigkeiten. Bei bodengebundenen Abstandswaffen passiert sehr viel. Also europäische Version von Tomahawk sozusagen, eigene Dinge. Da gibt's auch viele innovative Unternehmen, die das machen. Also Precision Deep Strike, das wird auch gerade in der Bundeswehr zum Beispiel mit Priorität verfolgt. Gibt's auch gute Gründe dafür. Da bin ich zuversichtlich, dass da schnell was passiert. Ja, und bei elektronischem Kampf, das Thema hat der Generalinspekteur im letzten Jahr ein bisschen stärker aufs Tableau gehoben in Deutschland. Aber da passiert aus meiner Sicht immer noch zu wenig. Und ich will jetzt keinen langweilen, aber wenn man sich einfach mal vergegenwärtigt, für diese Kampfführung im elektromagnetischen Spektrum gibt's in Deutschland überhaupt gar keine Plätze, wo man die Genehmigung hätte, das überhaupt zu testen. Also das ist der Zustand, in dem wir uns da befinden. Ja, da gibt es natürlich 1000 Millionen Vorschriften, was man in welchem Frequenzspektrum machen darf oder nicht machen darf. Also da sind wir nicht da, wo wir sein müssten. Und leider ist Russland auf diesem Gebiet ziemlich gut. Und wir sind abhängig von dem, was die Amerikaner machen. Ich glaube, technologisch könnten wir das. Da muss aber sozusagen müssen politische Rahmenbedingungen, die gesetzliche Rahmenbedingungen verändert werden und muss der Wille da mal hin, jetzt massiv da reinzugehen mit viel Geld. Letzter Punkt dazu. Ich kann mir vorstellen, dass der EU-Kommissar Kubilius, mit dem ich auch mehrfach die Gelegenheit hatte, selbst darüber zu sprechen, dass der dieses Thema europäische Enabler, also europäische Fähigkeiten, die amerikanische Fähigkeiten, die bisher nur die Amerikaner haben, ersetzen, dass der das im Jahr 2026 nochmal stärker nach vorne stellen wird. Und den kann man eigentlich nur dabei unterstützen.
Ja, ich hier wieder. Ich muss wieder an allen Fronten kämpfen hier im Hintergrund. Die Konstanze ist dran.
Ja, danke schön. Guten Abend und von mir auch natürlich noch ein gesundes neues Jahr. Meine Frage ist jetzt, falls die USA unter Trump tatsächlich sich Grönland einverleiben, dann ist ja die NATO tot. Was hätte das sonst noch für, was hätte das allgemein für Folgen, wenn die NATO tot ist? Mal ganz banal gefragt. Ich kann mir da schon ein bisschen was zusammenreimen, aber ich bin halt kein Fachmann. Und nebenbei, wir zahlen doch, die Europäer zahlen noch 10% Aufschlag auf die amerikanischen Waffen. Ist das nicht für diese Aufklärungsdaten, diese Satellitenaufklärungsdaten? Ende.
Ich glaube, dass im Moment ein bisschen übertrieben wird mit den Szenarien, jetzt haben die Amerikaner Venezuela gemacht und jetzt kommen die militärisch an und holen sich Grönland. Und das macht ja vielleicht auch medial sogar ein bisschen Spaß, sich das alles auszudenken und da jetzt so ein bisschen in diesen Modus zu verfallen. Oh Gott, jetzt greifen die Grönland an. Ich halte das nicht für ein wahrscheinliches Szenario. Ich halte das für wahrscheinlicher, dass die USA Grönland ein Angebot machen werden und dass sie dann Druck machen werden, dass die Grönländer, so viele sind das ja nicht, ist übersichtlich, wie viele Menschen da leben, dass die sich dafür entscheiden, irgendeine Art von Konföderation oder so mit den USA einzugehen. Und entgegen dem, was überall gerade so gesprochen wird, kann ich mir sogar vorstellen, dass am Ende alle Beteiligten sogar ganz gut damit leben könnten. Also ich glaube nicht, dass es auf eine harte Konfrontation zwischen den NATO-Europäern und den USA hinausläuft. Vielleicht legt sich die Aufregung dieser Tage da auch ein bisschen. Was die NATO betrifft, ist das natürlich in der Sache richtig, was die dänische Ministerpräsidentin und du auch gerade gesagt hast, wenn die USA das machen würden. Ich habe gerade gesagt, dass ich das nicht für wahrscheinlich halte. Dann wäre das natürlich das Ende der NATO. Und was ein Ende der NATO heißen würde, das ist nicht so ganz klar. Für den Fall hat keiner so richtig geplant. Das würde aber vermutlich heißen, das ist jetzt meine Vermutung, dass diejenigen, die handlungsfähig und handlungswillig sind, sich zusammenschließen und sagen, wir machen das jetzt. Das sind ja vor allen Dingen die Skandinavier, die mittelosteuropäischen Staaten. Das ist ja auch auffällig, dass zu diesen Erklärungen der E3, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, immer die nordisch-baltischen 8 immer Parallelerklärungen abgegeben haben. Also da deutet sich eine Spannungslinie an und im Schlimmstfall würde das zu einer Spaltung führen in Europa, ja, wo eine Seite sagt, ach, das mit Russland ist alles gar nicht so schlimm und die anderen sagen, na, wir verteidigen uns hier auf jeden Fall und wir kämpfen. Und das würde natürlich die Verteidigung unheimlich schwächen, wenn das sozusagen in unterschiedliche Lager zerfiele. Aber wenn man das durchdenkt, ich habe schon gerade gesagt, dass ich das nicht für wahrscheinlich halte, wenn man das durchdenkt, ist das, glaube ich, wahrscheinlich, dass das so käme. Und was die USA angeht, muss man sich aber vergegenwärtigen, Trump hat vorher schon in seiner Amtszeit 1 und auch am Beginn von Amtszeit 2 immer mal wieder mit dem Gedankenspiel gespielt, ob die USA nicht aus der NATO austreten sollten. Auch das wäre ja irgendwie ein Ende dieser ganzen Geschichte. Und man kann bei Trump einfach überhaupt gar nichts irgendwie vom Tisch wischen. Was das für uns heißt, ist im Grunde aber einfach, weil das heißt all das, was wir vorher gesagt haben. Wir müssen das Geld nutzen, um uns die Fähigkeiten zu schaffen, dass wir das können, was bisher nur die Amerikaner können. Wir müssen uns wirklich ernsthaft und erwachsen an den Gedanken gewöhnen, dass wir selbst in Europa für Sicherheit sorgen müssen. Also ich meine, man könnte in Klammern sagen, ja wer denn sonst? Vielleicht ist es ja auch ein unnatürlicher Zustand, dass die Amerikaner in Europa für Sicherheit sorgen. Da haben ja so manche in Amerika ja auch recht. Wer soll es denn sonst machen? So. Und da finde ich, gibt es ja immer noch zu viel Realitätsverweigerung bei vielen in der politischen Debatte, auch bei uns immer noch, trotz all diesen Dingen, die passiert sind, die immer noch hoffen, keine Ahnung, die Erde ist eine Scheibe und wir müssen das doch nicht selbst machen. Aber ja, in Europa werden die Europäer für Sicherheit sorgen müssen. Und wenn wir Frieden wollen in Europa, dann müssen wir ihn selbst aufrechterhalten. Das wird keiner mehr für uns tun. Dahin fährt der Zug.
Ja, im Moment sieht das alles noch gar nicht so aus. Drakia, du bist dran.
Ja, moin zusammen. Herr Lange, wie schätzen Sie das Verhältnis USA und Russland und Putin gerade ein? So aufgrund von Venezuela, da hat sich Putin ja relativ aufgeregt wegen dieses Angriffes. Ich weiß, es ist Glaskugelleserei, aber ist das alles Show oder ist da wirklich etwas gestört im Moment?
Also ich würde das vielleicht in 3 Punkten beantworten. Erstmal grundsätzlich ist meine Wahrnehmung, dass das, was viele denken, also Putin ist ein ganz großer Freund von Trump und er findet den toll und supi, das stimmt so nicht. Putin hasst Unberechenbarkeit, hasst er am meisten. Und also ein berechenbarer Biden, der immer sozusagen, der zwar irgendwie gegen Putin redet, aber wo völlig berechenbar ist, was der macht, sowas ist Putin eigentlich ganz recht. Und die Berechenbarkeit von Angela Merkel hat er auch immer sehr geschätzt. Aber so ein sprunghafter Trump, also das findet Putin erstmal grundsätzlich, findet er das problematischer, als das viele denken. Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, diese Venezuela-Geschichte ist aus Putins Perspektive eine absolute Katastrophe. Ich verstehe nicht so ganz, warum manche denken, Putin könne das irgendwie gut finden oder als Ermutigung für irgendwas begreifen. Putin hat sich sehr exponiert, auch in Russland selbst, als Unterstützer Maduros. Die haben ein 10-jähriges strategisches Partnerschaftsabkommen noch im Oktober abgeschlossen. Die russischen Luftverteidigungssysteme sind da in ein paar Minuten komplett ausgeschaltet worden. Das ist ja auch für den russischen Waffenexport eine schlechte Nachricht. Das war es im Iran schon. Der Iran hat jetzt angefangen, chinesische Dinge zu kaufen, keine russischen mehr. Also viele schlechte Botschaften für Putin. Und Putin ist traumatisiert von solchen Bildern, wie sie ja auch von Gaddafi um die Welt ging und von Hussein. Und wenn er jetzt wieder so einen Diktator sieht, der da in Handschellen und Badelatschen irgendwo vorgeführt wird, also das findet er ganz grundsätzlich erstmal problematisch. Und dann kommt er noch hinzu, der Ölpreis, der potenziell jetzt weiter sinkt. Da wird Putin versuchen, Sand ins Getriebe zu streuen und in Venezuela so gut wie es geht zu stören, damit dieses Öl nicht an den Markt kommt. Da wird er sich schon noch versuchen, irgendwie was einfallen zu lassen. Also das sind für ihn alles schlechte Nachrichten. Gleichzeitig glaubt Putin, dass er in Sachen Ukraine, dass er da die Psychologie von Witkow und von Trump eigentlich ganz gut unter Kontrolle hat. Und wie er so als KGB-Agent agiert, managt er das sozusagen psychologisch. Und Trump denkt, Putin sei sein Buddy und Putin macht einfach seine psychologischen Manipulationen. Also da ist Putin weiterhin, glaube ich, relativ ruhig, weil er glaubt, er kann das immer so kontrollieren, dass am Ende die Amerikaner nicht auf ihn Druck machen, sondern auf die Ukraine Druck machen. Und bisher war es ja auch so im Jahr 2025, dass das sozusagen trotz vieler Bemühungen auch der Europäer nicht gelungen ist, das umzudrehen. So würde ich das charakterisieren. Und noch eine Seitenbemerkung, was man sich sehr genau angucken muss, ist, wie der russische Sondergesandte Kirill Dmitriev hier ja auch auf X, wie der im Grunde den Ton der Maga-Bewegung imitiert und wie der auch dieser sozusagen globalen rechten Bewegung das Wort redet und wie die Russen da überall mitmischen. Und ich glaube, das ist ein Prozess, auf den Putin setzt, so nach dem Motto, überall soll es rechte Regierungen geben, die am Rande russische Außenpolitik machen und die USA helfen uns auch noch dabei. Das beste Rezept dagegen in Europa wäre, dass Orban im April in Ungarn die Wahlen verliert. Weil dann würde diese ganze Erzählung, überall kommen jetzt solche Regierungen, die würde ja ganz schön ins Wanken kommen, wenn das da in eine andere Richtung geht.
So, und die nächste Frage kommt von The Gaggen.
Danke, Herr Lange, dass Sie erstmal hier sind. Ihnen ein schönes neues Jahr. Mir geht's um folgende Frage. Inwieweit sind die USA auch nach Trump bereit, Europa in irgendeiner Art und Weise zu verteidigen? Wenn wir uns Tendenzen wie den Vizepräsidenten Vance anschauen, der ja zunehmend auf eine isolationistische Haltung dementsprechend auch tendiert. Und wie sind die normalen US-amerikanischen Politiker abseits des MAGA-Umfeldes zu Europa stehend und wie nehmen diese unsere Bemühungen zur Wiederaufrüstung wahr?
Ja, die kurze Antwort ist, also dauerhaft wird der Trend, egal ob Trump oder jemand anders da ist, der Trend bleiben, dass die Amerikaner immer weniger dazu bereit sind, unsere Verteidigung und unsere Sicherheit zu übernehmen. Das war ja auch schon vor Trump so. Und das ist auch weiter so. Und die amerikanischen Steuerzahler werden zukünftig noch weniger dazu bereit sein, Europa zu verteidigen. Aber der zweite Punkt ist eben auch wichtig. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt ernsthaft mehr tun, man darf das ja nicht unterschätzen. Ich meine, Deutschland hat sich so lange sozusagen dagegen gewehrt. Aber Deutschland ist ja jetzt sozusagen auf einem Weg mit einer verbindlichen mittelfristigen Finanzplanung wirklich die Ausgaben massiv zu steigern. Und da werden ja Fähigkeiten dabei rauskommen. Ich habe schon gesagt, man könnte das auch noch anders machen. Und die Diskussion muss man auch führen. Aber das, also wir stärken uns ja gerade, auch als Europäer insgesamt. Und das wiederum hilft, um zu den Amerikanern ein anderes Verhältnis aufzubauen. Das ist so ein reflektiver Prozess. Aber es gab ja auch Versuche im letzten Jahr, dass die Amerikaner gesagt haben, der Oberkommandierende der NATO in Europa soll gar kein Amerikaner mehr sein. Und ich glaube, es wird weitergehen mit solchen Versuchen der Entkopplung. Und da hilft nur, selbst mehr zu tun und die Amerikaner dadurch, dass man mehr tut, drin zu behalten. Und es gibt schon noch einen Unterschied dann, wenn man sich die unterschiedlichen Parteien und auch Akteure in der Republikanischen Partei anguckt. Es gibt ja im Senat viele, die das nicht so sehen wie Trump, sondern die sagen, US-Präsenz in Europa und Verteidigung Europas, das machen wir nicht, um den Europäern einen Gefallen zu tun, sondern das ist amerikanisches Interesse, das zu machen. Und diese Position, je nachdem wie die Midterm-Elections ausgehen, wo das im Moment nicht so aussieht, als wenn Trump da einen riesigen Sieg einfahren würde und wie politische Prozesse in den USA verlaufen, diese Position könnte wieder ein bisschen stärker zum Tragen kommen. Aber wir müssen auf uns selbst setzen. Ich glaube, das ist am Ende dann das Fazit. Und nicht darauf hoffen, dass sich das in den USA irgendwie schon richtet. Wir können dazu beitragen, dass es irgendwie geht mit denen, aber wir müssen auf uns selbst setzen.
Und das ist so ein bisschen unsere Mentalität, immer darauf zu hoffen, dass schon alles gut geht. Frank!
Ja, wir machen mal ein bisschen und dann wird das schon irgendwie. Ne? Das ist ja so der deutsche genau. Ansatz. Aber ich befürchte, das reicht nicht.
Frank hat die nächste Frage. Frank hört mich nicht. Dann nehmen wir jetzt die Mare oder Mare. Ich weiß es nicht, wie es ausgesprochen wird.
Ja, Mare, hallo aus Dänemark. Ich habe noch mal eine Frage ja zur weichen Kriegsführung. Also Russland hat ja einen großen Einfluss genommen über soziale Medien und ich habe nicht das Gefühl, dass das genug in den Augenmerk gerät. Also ich merke das hier in Dänemark zum Beispiel auch. Wir sind eigentlich sehr stark für die Ukraine, aber es wird jetzt immer mehr so in Richtung, die Lebensmittelpreise sind aber höher geworden und warum geben wir der Ukraine so viel und so. Und also das ist meine Frage, was machen wir in Europa dagegen? Also diesen Einfluss, der ja sehr stark ist auf also in vielen Gruppen.
Ja, das ist ein wichtiges Thema und also ich stimme zu, das wird ein wichtiges Thema bleiben. Ich habe die Wahlen in Ungarn erwähnt, wo Russland, glaube ich, ganz klare Interessen hat. Wir kennen in Deutschland die Lage mit vielen Landtagswahlen, vor allen Dingen den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, wo man unterstellen kann, dass Russland da auch Interessen hat und wo Russland sehr viel Geld investiert in diese Beeinflussung von außen. Und wo wir bisher zu wenig tun oder wo wir dachten, man kann das irgendwie durch, ich will das gar nicht abwerten, aber durch Faktenblätter irgendwie entkräften. Ich glaube, das ist auch nicht nur etwas, wo man staatlich etwas tun kann, man muss da staatlich mehr tun, aber es ist auch eine Frage an uns alle. War jetzt ja gerade auch wieder zu Weihnachten so. Wenn da rumgeschwurbelt wird in der Verwandtschaft, hält man da den Mund, um den Frieden zu bewahren oder widerspricht man jedes Mal und stellt das jedes Mal wieder gerade? Und nervt am Ende alle damit, dass man jedes Mal wieder diese Diskussion anfängt. Aber es ist schon auch eine Frage, lässt man das laufen oder diskutiert man? Ich habe mich zum Beispiel selbst dafür entschieden, bevor ich dann noch wieder ein kompliziertes Papier schreibe, schreibe ich nochmal ein Handbuch mit diesen Mythen der russischen Desinformation und weiche den Diskussionen nicht aus und spreche auch sozusagen die schwurbelnde Verwandtschaft präzise an, wenn das sein muss. Jedenfalls lasse ich es nicht im Raum stehen. Das ist ein Punkt. Aber der zweite Punkt, da finde ich, hat ja der neue Präsident des Bundesnachrichtendienstes, der ja auch Botschafter in der Ukraine war, Herr Jäger, ein gutes Fass aufgemacht, wenn er sagt, wir brauchen da mehr Befugnisse, wir müssen da auch aktiver werden. Und in der Republik Moldau, wo Russland sehr viel Geld investiert hat, um da die Wahlen zu beeinflussen, ist es ja gelungen, dagegen vorzugehen. Aber dafür braucht man eben erhebliche Fähigkeiten, zum Beispiel Krypto-Wallets zu verfolgen und aufzudecken und offenzulegen, aus denen Leute bezahlt werden, die an solcher Propaganda teilnehmen. Das ist ja in der Republik Moldau gelungen. Also da noch stärker nicht nur zu sagen, oh, wir müssen gegen Desinformation kämpfen, sondern auch ans scharfe Ende zu gehen mit geheimdienstlichen Methoden, mit finanzieller Forensik, mit Vorgehen gegen diese Netzwerke und das nicht mit sich machen zu lassen, das finde ich extrem wichtig. Es kommt aber, letzter Punkt, es kommt aber hinzu, dass es noch Felder gibt, die wir denen ja komplett überlassen. Hatte heute eine Diskussion mit einem Medienkonzern, wo ich heute war, über das Thema TikTok. Und da ist es nach Konzernrichtlinie verboten, auf TikTok was zu machen. Und mein Argument war ja, aber wir können doch nicht dieses gesamte Feld, das ja von sehr vielen Leuten genutzt wird, wir können das doch nicht komplett den anderen überlassen. Wir müssen doch da rein und die Argumentation suchen. Wir können doch nicht sozusagen, wir müssen auf dem Schlachtfeld überhaupt erstmal auftauchen mit unseren Argumenten. Also das haben wir ja auch in Rumänien gesehen bei den Wahlen, was für eine Rolle TikTok da gespielt hat. So, da muss schnelles Umdenken her und dann muss man da auch mit viel Ressourcen und Kreativität rangehen. Und ich meine, wir haben einige der besten Konzepte und auch Praxis im Bereich des Influencer-Marketing in Deutschland, wo Leute in sozialen Netzwerken irgendwelche Produkte verkaufen. Kann mir doch keiner erzählen, dass wir nicht in der Lage wären, wenn wir das wollten, auch mal in solchen Debatten als Sieger vom Platz zu gehen und da mal ein bisschen auch robust in eine argumentative Auseinandersetzung einzusteigen. Aber wir überlassen das zu sehr den anderen.
Also ich habe eine Kaffeetasse geschenkt bekommen. Da steht drauf, Vorsicht, die Besitzerin dieser Tasse quatscht den ganzen Tag über die Ukraine. Ich weiß nicht, ob es ein Hint ist. Ich nehme es mal nicht so an.
Also wir hier und alle, die hier sind, und wir sind ja alle sehr aktiv, und das ist auch richtig, macht das bitte weiter. Wir überlassen das Feld nicht den anderen, sondern wir streiten. Ist auch richtig so.
Das ist das, was ich gerade sagen wollte, wenn die Leute mich immer anschreiben, komm doch bei X weg, komm doch zu Blue Sky, dann denke ich mir auch immer, nee, also genau das eben nicht, weil hier ist quasi die Frontlinie, meine Frontlinie, und hier werde ich bleiben, bis denn dann gar nichts mehr geht und irgendeiner das Licht ausmacht, weil wenn ich mich jetzt auf eine schöne grüne Wiese setze, wo es friedlicher ist, wo ich nicht dauernd angequatscht werde, dann finde ich, verschwende ich zumindest mal die Hälfte meiner Ressourcen, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier sind, dass wir hier vertreten sind und X nicht diesen Wattnix überlassen und sagen, ja, es ist halt angenehmer auf einer anderen Plattform, da wird man nicht so oft blöd zugelabert. Also man muss vorsichtig sein, bitte unterhaltet euch nicht stundenlang mit irgendwelchen Bots, aber im Real Life, da hat Nico natürlich recht, bitte nicht immer alles abnicken und denken, ach Gott, bevor ich jetzt wieder eine Diskussion an der Backe habe. Also ich nehme die Kaffeetasse einfach als freundliches Geschenk. Und die nächste Frage kommt von der Ilona, bitteschön.
Also erstmal an dieser Stelle schöne Grüße an alle Kommentarschreiber, Beleidiger, Trolle und russischen Auftragsschreiber, ja, die einem immer den Mund verbieten wollen. Grüße gehen raus.
Ja. Ja, wir müssen uns auch noch verabreden, wann wir alle an die Front fahren. Das müssen wir natürlich auch noch irgendwann klären, aber jetzt ist erstmal die Ilona dran.
Ja, guten Abend zusammen. An alle ein frohes neues Jahr und an Sie, Herr Lange, vielen Dank, dass Sie sich immer wieder die Zeit nehmen, um uns Dinge zu erklären und uns die neuesten Informationen geben. Ich habe mal eine Frage, und das, die soll auch nicht despektierlich sein, aber ich formuliere immer so ein bisschen Ruhrpott-mäßig. Wie sieht das denn aus mit dem Dreigestirn? Merz, Macron und Starmer. Ich habe den Eindruck, das ist so eine Karnevalsveranstaltung. Man macht auf sich aufmerksam, aber unterm Strich kommt da nicht so ganz viel bei raus. Oder vertue ich mich da als Laie und habe die falschen Informationskanäle? Denn Macron ist ja immer sehr laut, was alle gemacht werden soll und wie er alles unterstützen will. Und unterm Strich kommt ja gar nichts raus. Könnten Sie mich da mal bitte aufklären?
Ich schließe mich da gleich nochmal mit einer Frage an, die dazugehört. Nico, wen würdest du dir denn als diesen starken Führer vorstellen bei der Europäischen Union? Ich sehe den überhaupt nicht.
Naja, also ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob in dieser Runde, aber kann sein. Wenn alle so wären wie Mette Frederiksen in Dänemark, dann wären wir schon ganz woanders in Europa. Ja, die macht, was sie sagt, die sagt nicht nur das Richtige, sondern die macht auch, was sie sagt, und sie hat noch das geschafft, dass es in der dänischen Mitte völlig stabil zugeht. Ja, da streitet sich keiner darüber, sondern alle sind sich einig, so machen wir das. Also gibt's schon, nur ist Dänemark halt nicht so groß, dass es jetzt ganz Europa mitziehen würde. Aber ansonsten würde ich zustimmen, wir haben da schon ein gewisses Problem. Jetzt bin ich da auch, würde sagen, immer kritisch. Ich finde aber bei aller Kritik, dass Friedrich Merz in Bezug auf die Diskussion zu den russischen Vermögen, in Bezug auf die Finanzierung der Ukraine, in Bezug auf das Abbiegen dieses 28-Punkte-Plans und dieser Treffen, die dazu geführt haben, dass wir jetzt heute da sind, wo wir sind mit diesen 20 Punkten, dass der da schon eine Führungsrolle gespielt hat. Das kann man ja auch mal anerkennen. Also fand ich schon. Finde, könnte man noch mehr machen und werde das auch wieder kritisieren. Wäre noch besser, auch noch Taurus dazu zu liefern. Hat er ja auch mal gesagt, dass er es machen will. Aber also immerhin, was Macron betrifft, also ich muss sagen, ja, das ist so Flügelschlagen, aber kein Fliegen. So, also wenn man sich anguckt, wie erbärmlich das ist, was Frankreich eigentlich für die Ukraine tut, und dann dieses große Gespräche dazu. Also da habe ich große Probleme damit, das noch wirklich ernst zu nehmen, muss ich sagen. Und Starmer hat, glaube ich, das Problem, dass der ziemlich schlecht gestartet ist da in Großbritannien. Also da gab es eine große Erwartungshaltung und dann ging das mit seinen Umfragen sehr schnell nach unten und also die Koalition der Willigen gibt es ja wegen Keir Starmer, weil nach diesem Desaster im Oval Office Anfang letzten Jahres er Zelensky nach London eingeladen hat und dann gab es dieses Treffen in London und also das ist ja schon auch ein Verdienst, aber seitdem hat er an Führungskraft eher verloren, würde ich sagen. Und ich glaube, dass du recht hast, die sind nicht wirklich ein Trio. Ja, und letztlich ist ja eine starke Figur in Europa mittlerweile Frau Meloni, zu der man stehen kann, wie man will. Und da gibt es auch vieles zu kritisieren. Aber ich glaube, man braucht die, wenn man was erreichen will. Deswegen fand ich es ganz gut, wenn man sich anguckt, wer dieses Schreiben zur Unterstützung von Frau Frederiksen in Sachen Grönland unterschrieben hat. Das fand ich war eine gute Gruppe. Die bräuchten wir auch als Gruppe zusammen zur Unterstützung der Ukraine, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, die großen europäischen Staaten, die alle an einem Strang ziehen. Aber leider gibt's da sozusagen in Bezug auf Ukraine nicht diesen gemeinsamen Drang. Insofern kann ich das jetzt auch nur konstatieren. Es ist nicht ausreichend.
So, dann gehen wir noch mal eben kurz in die Kommentare. Da sind nämlich auch noch einige Fragen und da weiß man immer nicht, sind die Leute schüchtern oder haben sie vielleicht kein Mikro, wie auch immer. Die müssen wir mitnehmen. Jetzt muss ich wieder ganz nach unten scrollen, sehr viele Sachen. So, mein Lieblings-Uhu stellt die Frage, hat der fingierte Angriff auf Putins Residenz beziehungsweise dessen Aufklärung, den Trump ja erst für wahr gehalten hat, zum einen das Verhältnis zwischen Putin und Trump beeinflusst und zum anderen das Verhältnis von Putins russischen Dienern zu ihrem Herrn?
Tja, kannst du die Frage nochmal vorlesen?
Ich lese sie auch noch zweimal vor. Also, hat der fingierte Angriff auf Putins Residenz beziehungsweise dessen Aufklärung, den Trump ja erst für wahr gehalten hat, zum einen das Verhältnis zwischen Putin und Trump beeinflusst und zum anderen das Verhältnis von Putins russischen Dienern zu ihrem Herrn?
Ja, also, es ist ja schon bemerkenswert, für wie blöd die Russen alle halten oder dass die sich sozusagen bei sowas überhaupt keine Mühe geben, oder? Also ich meine, das war ja nur wirklich absurd. Aber es gibt trotzdem genug, auch bei uns, die das nachquatschen, völlig egal sozusagen, dass das eben so absurd ist. Und dann noch so russische, angemalte russische Drohnen und so leicht identifizierbare Bauteile zu präsentieren, also das ist wirklich Gaga. Zeigt aber auch, dass die vielleicht sagen, okay, das ist völlig egal, ob das irgendwie glaubwürdig ist, gibt schon genug, die das nachplappern. Ich glaube, dass es in Bezug auf Trump aber ein Fehler war. Und dass Trump zwar auch sozusagen mal ein ganz eigenes Verhältnis zur Wahrheit hat und dass ihm das bei ihm selbst ja auch überhaupt gar nicht interessiert, ob irgendwas stimmt, was er sagt oder nicht, aber dass das schon sozusagen, dass Russland da einen Fehler gemacht hat mit dieser Geschichte. Weil das sozusagen viel zu leicht für Trump sozusagen erkennbar war, dass das nicht stimmt. Und das muss man mal sehen, was das bedeutet für das nächste Gespräch mit Putin. Die Russen werden ja aber aus dieser Sache nicht lernen, das nicht normal zu machen, sondern die werden ja mit mehr Quatsch kommen und noch mehr Unsinn in die Debatten einführen. Und die haben zumindest eine Sache geschafft. Das darf man nicht unterschätzen. Wir haben gerade über Desinformation gesprochen. Die schaffen das. Also die Russen sehen ja sozusagen Mediaspace und öffentliche Debatten im Informationsraum als endliche Menge an. Man hat eben nur so und so viel Zeit und so und so viel Platz und so und so viel Sendezeit. Ja, wenn man die voll macht mit diesem Unsinn, kann man keine anderen Sachen machen in der Zeit. Ja, und das ist schon bemerkenswert, dass es von der ersten Sekunde an klar war, dass das eine Lüge ist, aber dass sich bis heute immer noch irgendwo in den Medien Leute damit beschäftigen, was jetzt aus der Geschichte geworden ist mit dem Angriff auf Putins Dacia. Also, ne, also einfach alle zumüllen ist eben auch Teil der Desinformation und das werden die Russen sicherlich weitermachen. In Russland selbst ist ja das Verhältnis zu Propaganda anders, als das bei uns ist. Also bei uns hat man so Putin-Treue, die alles nachquatschen und das dann auch noch verteidigen und so. In Russland glaubt ja keiner an die russische Propaganda. Die Leute sind ja abgehärtet. Ja, also das ist halt das, was gesagt wird, ja, ja. Und man widerspricht nicht, weil man sozusagen sonst Konsequenzen hat. Aber es käme niemand auf die Idee zu sagen, das ist die Wahrheit, die ich dann auch noch verteidige. Man hat einen Weg gefunden, damit umzugehen. Dass die Russen haben ja auch begriffen, dass dieser Krieg nicht so funktioniert, wie Putin sich das vorgestellt hätte. Und die glauben auch nicht daran, dass die Ukrainer mit Unterstützung der CIA oder was weiß ich, die Dacia angegriffen haben. Aber sozusagen aus russischer Perspektive, wenn man da lebt, gibt's ja keinen Weg, außer den Mund zu halten und den Kopf unten zu halten, mit dieser Situation umzugehen. Man kann ja nichts machen. Also geht man sozusagen, spricht man nur noch leise am Küchentisch miteinander und behält seine Gedanken für sich.
Ich muss gerade so lachen. Alle reden hier ehrfurchtsvoll von Putins Residenz und du sagst einfach hier Putins Dacia. So, jetzt die nächste Frage.
Der lebt da mit seiner Frau Kabajewa und so. Ich meine, die Russen selbst machen unheimlich viele Witze darüber, wie Putin da lebt mit dieser Frau und so. Also die sind ja da robuster und auch humorvoller als Leute bei uns, die da mit so einem totalen Bierernst rangehen. Oh Gott, Putins Staatssitz und so darf man doch nicht und überhaupt so ein Quatsch, ja?
Also ich habe mal gesagt, wenn es nicht um den Krieg ginge und um Menschen, die in der Ukraine sterben, also die Russen sind schon ein lustiges Volk, also schießen da ihre eigenen Dörfer ineinander mit WF, mit seinen Post, das ist ja manchmal göttlich. Also bei ist natürlich jetzt sarkastischer Humor, nicht, dass jetzt irgendeiner denkt, ich finde die wirklich lustig. Aber die Isabel hat eine Frage. Und zwar, sehr geehrter Herr Lange, eine Frage. Wie sehen Sie die Position Chinas in dieser Gemengelage? Im Moment erfährt Putin noch Unterstützung durch Xi. Meine Frage ist jetzt, wie lange noch? Sicherlich macht er das nicht aus Selbstlosigkeit. Wo ist aus Ihrer Sicht bei Xi, Moment, der Kipppunkt? Wie könnte er bewegt werden? Vielen Dank für Ihre Einschätzung und noch ein frohes neues Jahr. Auch an alle und danke an Pummelzacke fürs Engagement. Ja, also die Frage, was ist da mit dem Chinesen?
Also die Chinesen haben nach meiner Einschätzung ein Interesse daran, das weiter am Laufen zu halten, weil es unsere und amerikanische Ressourcen bindet. Wenn man das ernst mitnimmt, dann werden die Chinesen das Interesse anders einschätzen, wenn die Europäer sich mit Putin auseinandersetzen und die Amerikaner die Kapazitäten freikriegen, um zum Beispiel woanders was zu tun. Also für die Chinesen ist es ein Vehikel, um amerikanische Ressourcen in Europa zu binden. Auf eine interessante Art und Weise haben ja dann die Amerikaner recht, wenn sie sagen, ihr müsst euch darum kümmern, damit wir stark sind in der Auseinandersetzung mit den Chinesen. Also da treffen sich die Dinge wieder. Kurz gesagt, wenn wir das übernehmen, die Frage, wie drängen wir Putin zum Waffenstillstand und Frieden zurück, dann gibt es ein geringeres chinesisches Interesse, die ganze Sache weiter am Kochen zu halten. Und letztlich kann man auch zynisch sagen, naja, niemand mag Verlierer. Also die Chinesen werden sich nicht zum Teil einer russischen Niederlage machen wollen.
So, und die nächste Frage kommt von der Irina.
Ja, hallo zusammen. Vielen, vielen Dank für die Organisation und dass ich meine Frage stellen kann, die mich ehrlich gesagt ziemlich schmerzt, unter anderen Fragen, die heute schon zu hören waren. Das Thema gute Russen, vor allem die ausgetauscht wurden, wie Karamurza zum Beispiel, und die nach und nach quasi verständlich geben, dass die zwar gegen Putin sind, aber die nennen diesen Krieg immer noch Putins Krieg und leugnen, dass das russische Volk diesen Krieg führt, dass die in Deutschland alle Rechte und auch Geld genießen wahrscheinlich. Warum das Ganze? Also das nervt mich total, muss ich zugeben, dass diese Menschen quasi auch russische Nationalisten und irgendwo auch wahrscheinlich Faschisten sind, dass sie sich über die Ukraine mittlerweile schon ehrlich äußern mit ihrem Hass und mit ihrer, also sie stehen quasi über, Russen stehen über die Ukraine und diese ganzen Geschichte mit älteren Brüdern und so weiter. Wie sehen Sie das und ob das so bleibt? Weil ich persönlich überhaupt keinen Sinn sehe, dass diese Menschen auch in Deutschland bleiben und ob unsere Regierung tatsächlich Hoffnung auf diese Menschen hat. Vielen, vielen Dank.
Irina. Dazu muss ich dir schon mal sagen, wir hatten mal einen Space, wo jemand war, der den Nawalny so gefeiert hat. Da haben wir auch hier Aufklärung betrieben, dass Nawalny sicherlich eine Medienpersönlichkeit ist, aber Nawalny eben nur gegen das Putin-Regime ist, aber den Krieg in der Ukraine auch nicht beendet hätte. Also da bin ich voll bei dir bei dieser Sache und bin jetzt auch gespannt, was Nico dazu sagt.
Naja, was ich sage, wird, glaube ich, keinen überraschen. Also ich meine, ich kenne, und ich sage aber ja davor, ich kenne Russland gut, ich spreche fließend Russisch, ich habe in Russland gelebt, kenne auch viele Leute von dort und ich glaube, man wird mit Russland erst zurechtkommen, wenn diese russische Überheblichkeit abgelegt wird, andere als so eine Art Untervölker Russlands behandeln zu wollen und immer so von da oben herab auf die Dinge zu gucken. Ja, das ist leider weit verbreitet. Das ist nicht nur Putin, da gibt es sehr viele, die so denken. Also das ist einfach schrecklich. Ich bin zweitens der Auffassung, Propaganda oder Unterstützung von Angriffskriegen widerspricht deutschen Gesetzen und wer sowas in Deutschland macht, der gehört dafür bestraft. Das ist ja auch für das Zeigen dieses Z-Symbols und so weiter mal ein Thema gewesen am Anfang, als es da so Autokorsos gab und sowas. Aber das gilt auch weiterhin. Und drittens, ich meine, das hast du ja angedeutet, naja, also wer das so toll findet und wer Putin so einen starken Mann findet, dem kann man doch nur zurufen, ja, dann geh doch nach drüben. Also dann leb doch da. Ja, also nicht hier bei uns. Diesen Scheiß. So, und was hier lebende Russen oder Russlanddeutsche betrifft, was die russische Opposition betrifft oder die ausgetauschten Oppositionellen, gibt's einige, die sich vom Krieg klar distanziert haben. Ich finde das bei vielen, auch bei Frau Nawalnaja, ich finde das unzureichend, was die da sagen. Und ich finde, das braucht es dringend, nicht nur bei diesen Oppositionellen, sondern auch bei der Community der in Deutschland lebenden Russen und auch Russlanddeutschen, dass die sich von Putins Angriffskrieg distanzieren. Und ich finde, das kann man auch erwarten, dass die das tun. Aber nicht sich damit solidarisieren und dann noch diesen Chauvinismus und diese russische Gewaltverherrlichung hierher mitbringen. Also das finde ich völlig inakzeptabel.
Nico, dann kriegst du noch eine Frage von mir. Unser Henry steht ja immer vorm russischen Haus, das hast du ja wahrscheinlich schon mitgekriegt. Wie ist denn deine Meinung dazu, dass der Laden noch auf ist?
Zumachen das Ding. Schrecklich, dass das überhaupt noch auf ist. Ich finde auch, hab das ja auch mehrfach gesagt, also das müsste schon längst zu sein. Ich finde auch unverständlich, einige Staaten machen das jetzt ja weniger und schränken das ja ehrlich gesagt ein. Manche machen es gar nicht mehr. Warum immer noch so viele Schengen-Visa erteilt werden und warum die hier immer noch überall spazieren gehen? Also jetzt kann man immer sagen, ja, das sind ja nur die einfachen Menschen und man braucht ja auch den Austausch. Aber ich glaube, wir sind über diesen Punkt hinweg. Ich finde, man muss auch über solche Instrumente nachdenken, einfach keine Visa mehr zu erteilen und die Visa zu canceln.
Ja, wir brauchen keinen Austausch. Punkt. Also ich will keinen Austausch. Demokratie.
Ja, guten Abend in die Runde und frohes neues Jahr. Vielen Dank fürs Wort. Herr Lange, ich möchte Sie jetzt mal als Fellow der Münchner Sicherheitskonferenz ansprechen. Da ist ja jetzt vor kurzem die Entscheidung getroffen worden, dass die AfD dann doch in die Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen wird. Und in den letzten Tagen ist ja auch allzu offensichtlich geworden, wie die AfD Russland unterstützt durch Informationen, durch Nachfragen und wahrscheinlich auch Weitergabe von Informationen an Russland bezüglich der kritischen Infrastruktur. Wie sehen Sie das, die AfD in die Münchner Sicherheitskonferenz wieder zugelassen wird oder sogar eingeladen wurde? Wie ist da Ihr Standpunkt?
Ich habe das nicht entschieden und ich finde das keine gute Idee.
Kurz und bündig, vielen Dank.
Ja, und dann kommt der Peter mit der Frage.
Ich so schnell. Ich habe keine Frage, ich hätte eine Idee. Ich bin immer mal im Space von David Dee, der ist ein ehemaliger Soldat, jahrzehntelang war auch US-Militärgeheimdienst. Und der rechnet uns immer vor, dass Europa, ich glaube, fast dreimal so viele Infanteriebrigaden hat als Amerika nach den ganzen Kürzungen seit dem Zweiten Irakkrieg oder Dritten Irakkrieg, je nachdem, wie man es zählt. Und wenn ich jetzt Politiker wäre in Europa, würde ich eine große Diskussion anfangen drüber, so viele Infanteriebrigaden nach Grönland zu verlegen, wie Amerika insgesamt hat. Und dann ist das Thema sicherlich vom Tisch. Das wäre jetzt meine Idee. Ja, bloß mal so als Jux. Ne? Ansonsten wünsche ich allen ein gesegnetes neues Jahr. Danke.
Ja, also was Grönland angeht, ich habe ja schon gesagt, dass ich eine amerikanische Militäroperation nicht für das Szenario halte, was uns da ins Haus steht. Und man kann schon auch sich mal die Frage stellen, wenn da russische grüne Männchen auf Grönland auftauchen würden, würden wir eigentlich was machen oder würden wir sagen, oh, das sind vielleicht keine Russen, müssen wir wirklich was tun und so. Also man kennt ja die Debatten von uns. Also nicht alle Sicherheitsbedenken sind da völlig unberechtigt. Und was die Infanteriebrigaden betrifft, naja, also vielleicht auf dem Papier so. Aber das Entscheidende ist, und das ist ja auch der Punkt, den du machst, haben wir Handlungswillen? Also man kann ja nicht sagen, Verteidigungsbereitschaft kommt dadurch, dass man ganz viel Geld ausgibt. Das ist ja eine Ersatzhandlung. Also klar muss man auch investieren in seine eigene Verteidigung. Aber der entscheidende Punkt ist doch, dass man den Willen hat zu handeln. Und darüber mache ich mir auch Sorgen. So habe ich jetzt auch die Frage verstanden. Also wenn wir Flugzeuge, die in unseren Luftraum eindringen, wenn wir die begleiten und freundlich winken, dann haben wir offensichtlich nicht den Willen zum Handeln. So. Und das ist, wenn wir diese Ausstrahlung haben, weil wir diesen Willen auch nicht haben, tatsächlich was zu tun, das ist ja eine Einladung an alle, die mit uns was tun wollen. So. Da sehe ich das größte Manko. Ich sehe das nicht mal sozusagen bei der Anzahl der Brigaden oder beim Geld, sondern beim Handlungswillen. Bei Grönland gäbe es, glaube ich, viele gute Ideen, wie man Szenarien abwenden kann. Und defensives Abwarten, das ist ja das, was wir am besten können. Oh, da müssen wir mal gucken, das müssen wir im Auge behalten. Da müssen wir mal nur nicht voreilig was machen. Das ist ja sozusagen unser politischer Generalansatz. Das wird nicht weiterhelfen. Man könnte ja auch sagen, wir investieren da als Europäer gemeinsam in die Rohstoffe. Wir bauen da die Minen und wir nutzen das einfach und gehen da einfach massiv rein und sind da. Dann geht das auch alles nicht mehr so einfach. Aber also völlig einverstanden, nur defensiv abwarten, das wird zu wenig.
Und dann kommt die nächste Frage von der Haruki aus den Kommentaren, und zwar: Könnten die USA durch den neuen Einfluss in Venezuela den Ölweltpreis diktieren und könnte so weiter Leverage gegenüber Russland aufgebaut werden zum Vorteil der Ukraine?
Ja, das ist etwas, wovor Russland echte Angst hat, weswegen die diese ganze Sache mit Venezuela echt hassen. Jetzt war das nicht die entscheidende Frage, weil also es gab viele Fragen, die eine Rolle gespielt haben. Also jetzt einfach zu sagen, Trump hat das wegen dem Öl gemacht, das ist, glaube ich, falsch. Aber Venezuela trägt im Moment etwa 1,5% zu den weltweiten Öllieferungen bei, hat aber die größten Reserven. Und wenn man, das ist ja dann am Ende ganz normaler Markt, wenn man von diesen Reserven mehr erschließt, weil man investiert und die an den Markt bringt, dann ist mehr Öl am Markt, dann sinkt der Preis. Und das ist für die Russen natürlich ein Problem. Also durch die Menge des Öls, das in den Markt kommt, können die Amerikaner den Preis nach unten bringen. Und die Amerikaner haben ja schon vieles getan, um die Ölpreise nach unten zu bringen. Und dann funktioniert Putins Finanzierungsmodell, funktioniert dann halt überhaupt nicht mehr. Wir könnten dann noch erschwerend dazu beitragen, indem wir selbst zum Beispiel kein indisches Öl mehr kaufen. Dann würde das Geld, das ist ja russisches Öl mit so ein paar indischen Tropfen drin, das würde dann sozusagen kein Geld mehr in Putins Kassen spülen. Also da könnten wir auch viel tun. Aber ich halte das für eine Chance, die aus dieser Venezuela-Situation entsteht, den Ölpreis niedrig zu halten oder sogar noch weiter runterzubringen und damit Putins Kartenhaus zum Einsturz zu bringen.
Und natürlich habe ich ihn nicht vergessen. Anatoli, ich weiß, du holst immer weit aus. Bitte halte dich etwas kurz, weil wir sind nämlich gleich am Ende. Und Anatoli hat auch noch eine Frage. Bitteschön.
So, Mikro ist an. Erstmal ein Ukraine-Freund, besonders neues Jahr. Zwei Punkte. Der erste Punkt, bin ich jetzt dazugekommen. Also erstmal vielen Dank natürlich Herrn Nico Lange für Ihren Einsatz und auch Ihre Zeit. Ich hatte kurz vor Weihnachten die Frau Wipper hier getroffen in der U-Bahn. Die wohnt bei mir um die Ecke und habe sie explizit zu dem Thema russische Taus angesprochen. Sie wusste überhaupt nicht die Konstellation. Sie wusste gar nichts darüber. Und hat auch gesagt, dass das Thema im Berliner Senat noch nie angesprochen wurde und hatte mir ihre Kontaktdaten gegeben, dass ich mich nochmal bei ihr melde und ihr das nochmal erkläre. Habe mit Henry darüber gesprochen, wir wollen nochmal miteinander sprechen darüber und ihr das bringen, und habe ihr auch gesagt, dass ich eine Strafanzeige gegen Land Berlin eingereicht habe, wegen Verstoß gegen EU-Sanktionen. Kurz, das war kurz das Thema russische Taus. Die zweite Sache oder die wirkliche Frage, Herr Lange, ist folgende. Mir war der Name entfallen, aber Sie hatten ihn erwähnt, das war der Herr Jäger gewesen, der neue Geheimdienstchef bei uns, der eben gesagt oder sie geäußert hat, dass man vielleicht Russland auch mal mit hybriden Mitteln, genauso wie Russland das macht, angreift. Und dann eben das so vertuscht, dass eben der Absender dieser hybriden Angriffe nicht erkennbar ist und natürlich auch alles abstreitet. Jetzt meine Frage da. Also ich fand den Vorschlag sehr gut. Den Vorschlag habe ich eigentlich schon lange, lange, warum man so nicht handelt. Meine Frage ist jetzt, wie steht denn Deutschland zu dieser Thematik?
Ja, ich hoffe, dass die neuen Gesetze, neues BND-Gesetz und die Gesetze für die Befugnisse der Nachrichtendienste solche Dinge erlauben. Und also jeder, der Fußball kennt, weiß, also nur mit Defensive gewinne ich nicht. Ja, ich muss schon auch Tore schießen auf der anderen Seite. Und militärisch ist das auch so. Ich halte das für dringend notwendig, dass wir auch solche Fähigkeiten bekommen und dass wir auch Dinge können. Und dass wir es dann auch noch für uns behalten können. Wir haben ja auch so eine Kultur, dass immer alles rauskommt und geleakt wird. Also es gehört ja dann auch dazu, dass man das dann auch entsprechend sozusagen nicht sich damit rühmt oder da groß drüber spricht. Es gibt ein neues Buch, das kann ich sehr empfehlen, von Holger Stark über die deutschen nachrichtendienstlichen Aktivitäten. Da ist ja auch gerade bekannt geworden, dass Obamas Flugzeug oder überhaupt das amerikanische Flugzeug, die Air Force One, abgehört wurde, zeitweise durch den BND. Da ist eigentlich der entscheidende Punkt, wir könnten viel mehr, wenn die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen würden. So, und ich glaube, das gehört zur Zeitenwende eben auch dazu, dass man solche Dinge können muss und dass man sich die auch trauen muss. Also völlig, Jäger hat das ja auch richtig gesagt, völlig risikofrei, nur defensiv, das wird nicht ausreichen.
So, und weiter geht's. Der André hat eine Frage.
Ja, guten Abend allerseits. Hallo. Frohes neues Jahr. Erstens, ich habe zwei Fragen. Und zwar gibt es eigentlich, es gibt ja russische Propaganda, die sehr professionell gesteuert wird aus, da gibt es ja anscheinend diese Zentralen in St. Petersburg und sonst wo, die die Sachen streuen. Gibt es eigentlich so eine Art Gegenpropaganda jetzt von NATO oder von Brüssel aus? Gibt es so etwas? Und wenn nein, wäre es nicht an der Zeit, so etwas auch zu machen? Das Zweite ist,
darf ich nochmal fragen, was genau zu machen?
Eine Art Gegenpropaganda.
Ja.
Mhm. Also professionell. Also ich habe den Eindruck,
also dass eine europäische Trollfarm.
Ja, es muss ja nicht. Ja, also nicht negativ gesetzt, sondern einfach, dass man eben Gegeninformationen macht. Ich habe den Eindruck, dass das ehrenamtlich läuft, dass Leute eben auf diesen Accounts auch dann eben sagen, so, das stimmt so nicht, es ist so und so. Ne? Aber das scheint ja mit ehrenamtlich zu laufen. Ich weiß nicht, ob das professionell läuft, aber das ist auch eine ganz, ich halte das für eine sehr wichtige Sache in diesem Informationskrieg. Mhm. Das Zweite ist, ich weiß nicht, ob Sie dann Experte für sind, was ist eigentlich im Fall, sollte es wirklich zu einem Verteidigungsfall kommen? Was ist eigentlich dann, was geschieht eigentlich dann mit denen, die sagen, ich stehe an der Seite Russland in unserem Land? Eigentlich müssten die doch dann Kombatantenstatus bekommen. Also es war ja eben zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg so, dass in England alle Deutschen erstmal festgesetzt wurden mit Beginn des Zweiten Weltkrieges. Es ist heute noch in Südkorea so, wenn jemand
André, sei mir nicht böse, aber nicht so ganz weit ausholen, weil wir haben noch ein paar Leute, die was fragen wollen. Aber ich denke, die Fragen an sich so sind verstanden worden, oder?
Können die nicht ziemlichen Ärger dann bekommen? Kann man nicht denen auch mal sagen, seid ihr euch eigentlich bewusst, was das bedeutet für euch, wenn ihr euch im Verteidigungsfall zu Russland bekennt? Weil das ist ja dann bekennt man sich ja zum Feind. So, also mein Anliegen ist klar, glaube ich. Danke.
Also was Gegenpropaganda betrifft, ich habe das ja schon gesagt, ich glaube, wir müssen auf diesem Schlachtfeld die argumentative Auseinandersetzung nicht scheuen. Und das geht über Faktenchecks und Faktenblätter weit hinaus. Man muss da sozusagen in den Streit hineingehen. Und ich stimme zu, das muss professionell gemacht werden und in großem Umfang gemacht werden, mit erheblichen Ressourcen gemacht werden. Und man kann dieses Feld nicht einfach überlassen. Und es stimmt auch, dass viele das freiwillig machen, zivilgesellschaftlich machen oder so, ja, so wie wir alle. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das staatlich machen kann und sollte. Also wenn ich mir die staatliche Kommunikation so in vielen Teilen ansehe, bin ich da nicht so optimistisch, dass da sozusagen mit den Ressourcen wirklich was Schlagkräftiges dabei rauskommt. Aber zivilgesellschaftlich im Sinne von, wir haben ja auch genügend kommerzielle Akteure, wir haben auch genügend Leute mit Geld und mit Ressourcen, das als gesellschaftliche Aufgabe zu erkennen und dann eine Allianz zu bilden, das halte ich schon für sinnvoll. Also ich bin so ein bisschen skeptisch bei so einem staatlichen Apparat. Und auch da muss man, weil das gesagt wurde, ist mit Trollen, naja gut, man muss auf die technischen Möglichkeiten setzen, die man hat. Was denn sonst? Also wir können doch nicht sozusagen sagen, die anderen nutzen alle Technologien und wir benehmen uns nur artig. Also ich glaube, das wird auch nicht funktionieren. Ne? Da muss man sozusagen nicht konfliktscheu sein, muss sich auch Dinge trauen, glaube ich. Das braucht's viel mehr. Im Idealfall eine Allianz aus Unternehmen, zivilgesellschaftlichen Akteuren, Leuten, die sonst irgendwie Influencer-Marketing und Werbung und andere Kommunikation machen, die das professionell angehen können. Nicht irgendwie staatlich mit Freigabeprozess über 6 Stufen und Mitzeichnung und Beteiligung. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und was war die zweite Frage?
Die zweite Frage war, was geschieht mit Leuten, die sagen im Verteidigungsfall, ich stehe zu Russland?
Naja, sorry, also wir müssen auch gleich, also ich zumindest.
Das ist immer das, was ich sage. Jeder eine Frage, weil der Peter hat noch gar keine gestellt.
Ich mache das natürlich gerne, aber ich bin dann nach so einem langen Tag, nach fast 2 Stunden auch dann irgendwann am Ende meiner Kräfte und muss mich mal mit etwas zu essen stärken oder solchen Dingen, ja. Oder ein Bierchen trinken. Was ich sagen wollte zu dem Thema, ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, der noch unterbelichtet ist und der dazugehört, wenn wir jetzt stärker üben und in die Gedankenspiele nicht nur einsteigen, sondern uns vorbereiten. Ja, ich plädiere ja schon länger dafür, realitätsnah zu üben, sich auch mit solchen Fragen zu beschäftigen. Man könnte ja auch noch weitergehen, also ich will jetzt nicht unken, aber also es gibt ja auch einen erheblichen Anteil von ursprünglich russischstämmigen oder russlanddeutschen bei den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. So, also zumindest also muss man ja einmal sich mit dem Thema beschäftigen. Was heißt das eigentlich, wenn man das durchspielt? Und auch die Frage, wer positioniert sich wie? Es gibt natürlich eine grundlegende Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Im Spannungsfall werden die Sicherstellungsgesetze aktiviert und dann läuft vieles einfach völlig anders ab. Und dann gibt es auch, glaube ich, sozusagen ein Funktionieren des Staates im Krisenmodus, das völlig anders ist als das, was wir jetzt kennen. Aber das haben wir zu wenig geübt. Das ist den Leuten zu wenig bewusst, was das bedeutet. Aber ich finde, es ist eine wichtige Frage, sich mal damit zu beschäftigen, auch zu beschäftigen, wie viele sind das eigentlich, wo sind die, was heißt das eigentlich für politische Prozesse. Es fängt ja schon damit an, letzter Punkt dazu, dass man für das Beschließen des Spannungsfalls eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag braucht. Was macht man eigentlich, wenn man eine Sperrminorität hat von russlandtreuen Parteien, die den Spannungsfall einfach nicht mitbeschließen wollen? Und man kriegt diese 2/3-Mehrheiten nicht zusammen. Das ist ja, finde ich, ein ernsthaftes Problem. Also wir haben das zu wenig geübt und zu wenig durchdacht. Ich mache jetzt mal kurz Werbung. Anfang Februar kommt ein Podcast raus, der Wargame heißt, wo Leute das mal durchgespielt haben. Und das ist in einem Podcast dokumentiert. Das wird ganz interessant.
So, jetzt werde ich dir die Frage stellen, die ich all meinen Gästen mittlerweile stelle. Ich glaube, der Dr. Kleinschmidt fand das ganz lustig. Wenn du jetzt morgen derjenige wärst, also die Politik sagt jetzt, ey Nico, wir haben keinen Bock mehr, wir wissen auch nicht, was wir machen sollen, du hast das jetzt alles in der Hand. Was wären deine ersten Handlungen, was die Ukraine betrifft in Deutschland? Also du hast volle Bandbreite. Also du kannst jetzt dahin schicken, was du willst. Du kannst Entscheidungen treffen, wie du willst. Du brauchst niemanden fragen, dich nirgendwo zu rechtfertigen. Einfach nur, was wäre morgen deine Amtshandlung, um das Ganze rumzuziehen?
Naja, ich habe ja zu dem Thema schon einen Artikel geschrieben vor einiger Zeit. Das ist ja weiterhin gültig. Da sind die Dinge ja alle aufgelistet. Also das fällt mir nicht schwer, darüber dann da eine Antwort zu geben. Ich würde aufgrund der Angriffe auf Zivilisten und das Ermorden von Zivilisten durch ballistische Raketen Russlands Taurus liefern, sofort die Ausbildung der Ukrainer an Taurus in Gang setzen und dieses Instrument den Ukrainern in die Hand geben. Ich würde die aus Umweltgründen, weil das schädlich ist für unsere Umwelt, wenn diese alten rostigen Kähne da rumfahren, sofort die Schattenflotte in der Ostsee stoppen. Die fahren dann nicht mehr, dieses Geld kommt nicht mehr in Putins Kasse. Ich würde dafür sorgen, dass wir kein indisches Öl mehr kaufen, weil das russisches Öl ist, damit das Geld nicht in Putins Kasse kommt. Ich würde alle Drittstaaten, die dabei helfen, die Sanktionen zu umgehen, weil über diese Drittstaaten Dinge nach Russland kommen, die für die Waffenproduktion genutzt werden, ich würde die dafür bestrafen, so dass die Konsequenzen davon haben, dass sie das tun. Ich habe schon gesagt, ich würde zunächst mal für die russischen diplomatischen Visa im Schengen-Raum einen Stopp aussprechen und würde das stoppen. Im nächsten Schritt kann man auch alle russischen Schengen-Visa stoppen, um den Druck da mal ein bisschen zu erhöhen. Ich würde sofort sagen, die Luftverteidigung und Drohnenabwehr über der Ukraine und über der Ostflanke von EU und NATO wird ab sofort miteinander integriert. Das wird eine gemeinsame Luftverteidigung und Drohnenabwehr. Da geht es um genau das Gleiche. Da kann die Ukraine uns helfen und wir helfen der Ukraine. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass die russische Gesprächsbereitschaft und die gesamte Situation sich schnell verbessern würde, wenn man schnell diese Dinge ergreift. Und zu all dem, was ich gerade gesagt habe, braucht man nicht mal die Amerikaner. Kann man einfach selbst machen.
So, und da ich nicht als die Pummelzacke in die Geschichte eingehen will, die Nico lange das Feierabendbier nicht gönnt, möchte ich jetzt die anderen, die noch Fragen hatten, darum bitten, sie schriftlich in die Kommentare zu setzen. Und dich, Nico, vielleicht hast du die nächsten Tage mal kurz Zeit, da durchzugehen und die ein oder andere Frage noch schriftlich zu beantworten. Weil okay. Jetzt entlasse ich dich zu deinem Abendessen und zu deiner Flasche Bier und was immer du sonst noch tun möchtest. Ich danke dir für die Zeit, dass du diesmal wirklich so lange Zeit hattest für uns. Und hoffe, dass wir dich eines Tages nochmal einladen können, weil im Moment tut sich ja eine ganze Menge. Das machen wir dann wieder mit ordentlich Zeitvorlauf, damit wir das wieder so schön haben wie heute. Dankeschön, dass du all die Fragen beantwortet hast. Und ja, was soll ich sagen? Slava Ukraini sage ich sowieso immer, weil wir glauben fest daran, dass die Ukraine eine Chance hat. Und wir hoffen auch alle, dass der Wecker für die Europäische Union laut genug klingelt, weil so langsam aber sicher sollten es auch die Letzten begreifen, dass wir was tun müssen und zwar schleunigst. Und nochmal die Bitte an euch alle, bleibt hier bei X, weil hier ist die Frontlinie quasi und hier brauchen wir euch, weil jeder, der geht, der fehlt uns tatsächlich dann in der Linie, die wir zumachen müssen. Also tut das bitte nicht. Nico, danke schön für deine Zeit. Einen schönen Abend wünsche ich dir noch und ja, wir hören und stören uns.
Ja, danke für die Einladung, für die Gelegenheit. Gerne wieder einladen und alles, was du gesagt hast, ist richtig. Zitiere am Ende Oliver Kahn weiter, immer weiter.
So machen wir das. Alles klar, ihr Lieben. Nico, schönen Feierabend und danke schön. Ja, was soll ich euch noch sagen? Nächste Woche haben wir den André Melnik zu Gast. Der scheidet ja die Gemüter, das haben wir auch schon an den Kommentaren gesehen. Die einen feiern ihn hart, die anderen mögen ihn nicht so sehr. Ich gehöre zu den Leuten, die ihn feiern, weil ich mag Menschen, die mir ins Gesicht sagen, was Sache ist. Und auch wenn es unangenehm ist, komme ich besser mit klar als diese Hinterrücksgeschichten. Und so ist er gestrickt, der haut überall ordentlich raus und manchmal interessiert es ihn dann auch nicht, was für Konsequenzen er tragen muss. Ich freue mich, dass er Zeit hat für uns nächste Woche Dienstag und dann ist noch vorgemerkt für den Februar unser aller Liebling Kiesewetter, aber da steht der Termin noch nicht fest, den gebe ich dann noch zeitig genug bekannt. Also Roderich auch wieder im Anmarsch und da freue ich mich natürlich auch immer besonders. Ja, bis dahin würde ich sagen, der Dienstag gehört dem Ukraine-Space. Das wird auch weiterhin so sein. Immer schön ab 18 Uhr. Danke für eure interessanten Fragen. Entschuldigt bitte, wenn ich nicht den ein oder anderen mal wieder nicht gesehen habe. Also wirklich, ich habe heute auch ein großes Dank an die Co-Hosts zu vergeben, weil ich habe die ganzen Sprecheranfragen gar nicht gesehen. Die mussten also immer selber koordinieren und das haben sie super gemacht. Dankeschön dafür und vor allen Dingen Dankeschön dafür, dass ihr immer wieder da seid. Bei Spontan Spaces ist es ja manchmal nicht so, aber woher sollt ihr auch wissen, was ich plötzlich für Launen habe? Ja, viele Kommentare sind noch da, also bitte seid mir nicht böse, Peter, Reik und auch Dirk und Konstanze, wenn ihr noch ganz wichtige Fragen hattet, schreibt sie bitte in die Kommentare, Nico wird sie sich dann durchlesen. Der ist immer zum Schluss ein bisschen eilig und ich glaube, wenn man Hunger hat, hat man auch keine Lust mehr, Fragen zu beantworten, ich kenne das von mir. Also, meine Lieben, Dankeschön euch allen und ja, noch einen schönen Abend und wir hören und stören uns dann spätestens nächste Woche Dienstag. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle wieder mit dabei seid. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Jahr nicht so besonders doll wird, aber die Hoffnung soll man ja auch nicht aufgeben, ne? Bis dann also. Macht's gut.